Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
Wir haben leider mit einem Mann weniger gespielt.
Mit einem Mann weniger, wie versteht man das?
Ohne Torwart.
Oh, Fehler Golz, die große Möglichkeit. Er spielt ab, das Tor, der Ausgleich.
Für einen Fußballspieler gibt es eigentlich immer nur eine Regel, das heißt, wichtig ist der nächste Ball. Alles andere kannst du nicht mehr beeinflussen.
Einer der Kleinsten schraubt sich ganz hoch, Thomas Allaf. Und die beste Reaktion vor der Pause von Richard Geis.
Also ich kann mir den Luxus erlauben, dass ich alle drei Vereine, bei denen ich gespielt habe oder zumindest unter Vertrag war, dass die schon sich mein Herz teilen können. Also wenn ich jetzt so 12 Vereine hätte, wäre es ein bisschen schwer, aber mit den dreien kann ich gut leben. Alle Vereine spielen schon eine emotional starke Rolle bei mir.
Sternkopf und Gold.
Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk-Tribünengespräch. Mein Name ist Max Jakob-Ost und mir gegenüber sitzt, das ist jetzt keine Überraschung mehr nach diesem Intro, Richard Goltz. Hallo Richard.
Hallo Max.
Schön, dass ich hier bei dir sein darf, in einem Schloss. Warum sitzen wir in einem Schloss?
Ja, weil ich adlig bin und ich arbeite hier in Frankfurt, in Bad Vilbel genauer gesagt, bei der Hager Unternehmensberatung als Personalberater oder als Headhunter, wie man so schön sagt im Englischen. Mhm. Und bin für den Sportbereich zuständig. Ich leite die Business Unit Sports und ja, wir besetzen in Vereinen, Verbänden oder in Medien, also alles, was so mit dem Sport zu tun hat, Fach- und Führungspersonal. Wir suchen Leute oder wir begleiten sie auch, also Stichwort Coaching zum Beispiel,
okay.
Personalentwicklung. Das sind alles so Themen, die wir abdecken und ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr dabei. Das macht großen Spaß, als Quereinsteiger mit 50 dann nochmal weg vom Rasen zu gehen, war eine große Herausforderung und darin liegt auch der Reiz, einfach was Neues zu machen, sich weiterzuentwickeln und ich merke, dass ich jeden Tag was lerne, aber auch noch lernen muss, aber es macht halt großen Spaß und ich bin nach wie vor dem Fußball oder dem Sport im Allgemeinen verbunden, weil wir natürlich sehr viel im Fußball unterwegs sind, da sitzt das meiste Geld. Das ist einerseits schön, andererseits natürlich gibt es auch andere interessante Sportarten, aber Kerngeschäft ist im Moment der Fußball.
Ja, und dann bist du quasi dafür zuständig, dass Peter Neururer nochmal auf Schalke anfängt. Da ruft dich Schalke an, Clemens Tönnies sagt, wir nehmen das jetzt auf, bevor bekannt wird, welcher Trainer dort zugange sein wird. Clemens Tönnies ruft dich an und sagt, Richard, ich komme nicht weiter. Überhaupt Trainerscouting, lange nach vernachlässigter Bereich bei Bundesliga-Vereinen und du bist dann derjenige, der sagt, da habe ich ein riesiges Adressbuch, das schlage ich einfach nur auf und dann bringe ich zwei Parteien zusammen, die zusammengehören.
Ja, so viel zur Theorie. Es ist schon so, dass wir gesagt haben, Spieler und Trainer, die gehören nicht zu unserer Sportabteilung. Also wir kümmern uns tatsächlich um dann die Sportdirektoren zum Beispiel, aber auch um Marketingleiter, IT-Leiter. Und wenn dann in diesem Fall, wenn es dann wirklich so sein sollte, dass der Herr Tönnies anruft, dann dann geht's halt los. Dann besprechen wir natürlich erstmal, was muss er können, was hat er für ein Profil, wo darf er nicht herkommen zum Beispiel. Kann auch sein, dass er sagt, also alles außer Borussia Dortmund.
Könnte sein, ja.
So, das Briefing ist ganz entscheidend und dann geht es natürlich um das eigene Netzwerk, aber auch um Recherche, wo sitzt noch ein verborgenes Trainertalent, den man dann natürlich interviewen muss checken, passt der auch dahin, kann der das, was er vorgibt, hat er die besonderen Fähigkeiten, die in Schalke erwartet werden. Ich würde mir wünschen, dass das öfter gemacht wird oder das wäre natürlich toll, weil das auch für mich besser wäre, aber ich habe das Gefühl, dass es eben gerade ja die Suche beschränkt sich ganz oft auf das eigene Netzwerk. Es gibt in jedem Verein immer jemanden, der sagt, oh, ich kenne da einen, ich habe eine Idee, ob das jetzt Trainer sind oder ob das andere Führungskräfte sind. Aber das ist natürlich, damit kommt man selten zu dem optimalen oder besten Ergebnis.
Zum besten Ergebnis kommt man nur mit Richard Goltz, ja?
Definitiv.
Gut, also normalerweise ist der Rasenfunk ja werbefrei, aber diese Ausnahme, die lassen wir dir auf jeden Fall durchgehen. Spannendes Thema. Wir werden heute viel über das Bundesliga-Geschäft sprechen. Da bin ich gespannt, was für in der Rückschau Bewertungen du dann auch vornehmen wirst. Du weißt ja, dass der Rasenfunk Hörerinnen und Hörer finanziert ist. Deswegen danke ich an dieser Stelle noch Markus Engelke, Paul Sieben Offenburg, Frankie Panky, Rata Ari und der lieben Christel Gnam. Letztere sollte euch allen bekannt sein aus ihren eigenen Podcast-Formaten. Hört da unbedingt mal rein. Danke an den Support. Das ist der Grund, warum ich hier in einem Schloss sitzen darf. Ich bin gespannt, wie viel es sich dann auch nach Schloss anhört auf der Aufzeichnung. Aber es ist ja auch mal schön. Es ist der Rasenfunk Royal ist ja normalerweise der Saisonrückblick. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen royal, das Tribünengespräch royal, wenn wir jetzt hier im Schloss aufzeichnen. Ich möchte mit dir eine kleine Sache machen. Und zwar würde ich dir gerne ein Wort sagen und du sagst mir bitte, woran du als erstes spontan denkst. Keine Angst, es ist nichts Schlimmes.
Dann mal los.
Bundesliga.
Bundesliga ist natürlich für mich auch...
Ja, das ist nicht die spontane Antwort.
Nee.
Woran hast du als allererstes gedacht?
Bundesliga ist Bundesliga. Das ist das Wichtigste, was es in Deutschland gibt, gefühlt. Ja. Ja, natürlich ist es nicht das Wichtigste, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, du kannst hinkommen, wo du willst. Mit 9 von 10 Leuten kannst du dich über Bundesliga unterhalten.
Ja, das stimmt.
Und der 10. dann, weil er die Bundesliga nicht mag. Aber es gibt niemanden, der die Bundesliga nicht kennt oder zumindest nicht weiß, was es ist.
Also es ist Smalltalk-Thema Nummer 1, aber du denkst jetzt nicht automatisch an einen der Vereine, bei dem du warst oder du denkst an den Geruch von frisch gemähtem Rasen oder an Zuschauermassen, an den Kicker, ich weiß nicht.
Bei Bundesliga denke ich tatsächlich jetzt nicht so unbedingt an irgendwas Spezielles. Bundesliga ist so eine Marke, die sich entwickelt hat, die DFL vorangetrieben hat, die das perfekt auch gemacht hat natürlich. An das, was ich gemacht habe, das ist für mich irgendwie Fußball, noch traditioneller Fußball. Damit fing es an, wenn ich an die Anfangszeiten denke. Das ist ja weit entfernt von Bundesliga heute. Ja. Aber Bundesliga ist natürlich auch HSV für mich, weil das war meine erste Station. Da bin ich groß geworden als Fußballer und auch als Mensch. Da sind meine Kinder geboren in Hamburg. Also das, wenn ich an Bundesliga denke, dann sicherlich, wenn es mit dem Verein irgendwie kombiniert ist, dann ist es der HSV.
Okay. Das soll heute nämlich so ein bisschen das Überthema sein. Also auch wenn deine Karriere nach der Karriere auch sehr spannend ist und dich ja unter anderem hier in dieses Schloss geführt hat, vielleicht ist das mal irgendwann Teil 2, aber heute wollen wir mit dir über deine Bundesliga-Zeit sprechen. Du hast 453 Bundesligaspiele gemacht, bist immer noch auf Platz 25 der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen und hast 21 Jahre Bundesliga erlebt von 1987 bis 2008. Deswegen möchte ich mit dir mal so ein bisschen heute rausarbeiten anhand deiner Karriere. Wie hat sich die Bundesliga in diesem Zeitraum verändert? Weil sie hat ja eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Stellt sich aber ja die erste Frage, wie bist du in der Bundesliga gelandet? Und da beginnt deine Geschichte nicht beim HSV, sondern in Berlin. Du bist 1968 in Berlin geboren, hast dort deine Kindheit verbracht und bist dann noch vor dem Abitur in den Nachwuchs des HSV gewechselt. Das musst du mir erklären. Wie kommt man überhaupt als ein Berliner dazu, dann irgendwann zum HSV zu gehen?
Ja, das ist, wenn man jetzt heute betrachtet, wäre das ein ganz normaler Vorgang. Damals war das schon ungewöhnlich, obwohl es schon einige Vereine gab, die auch eine professionelle Nachwuchsförderung betrieben haben. Der HSV war dafür zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Es gab einen Jugendkoordinator damals, der hieß Gerd Volker Schock. Der war wiederum befreundet mit Uwe Kliemann, ehemaliger Hertha-Spieler und eine Ikone in Berlin, bekannt als der Funkturm, weil der auch ziemlich groß war. Der war wiederum befreundet mit meinem A-Jugendtrainer beim SC Tegel, Fuzzi Schröder, der im Berliner Amateurfußball auch eine Nummer war. Also so wie man sich halt unter Fußballern kennt.
Ja.
Der eine kennt den anderen und dann hat Gerd Volker Schock irgendwann mal mit Uwe Kliemann gesprochen und hat gesagt, du, in 2 Jahren wollen wir gerne für unsere Profimannschaft einen jungen Torwart, wollen dem einen Vertrag geben. Wir suchen jetzt jemanden, der den Kampf mit einem anderen Aspiranten aufnimmt und hast du nicht eine Idee in Berlin? Und dann hat Uwe Kliemann gesagt, du, ich habe hier eine Idee bei meinem Freund Fuzzi. Da spielt jemand, den habe ich auch schon 1-2 Mal gesehen. Und so ist der Kontakt entstanden. Gerd Volker Schock hat sich irgendwann gemeldet und hat dann halt mir die ganze Geschichte nochmal erzählt. Damals war Berlin noch eine Insel, da stand die Mauer noch.
Eben.
Das war eine ganz andere Welt. Und das war vom ersten Moment an total spannend für mich, weil ich, klar, natürlich hatte auch immer so den Traum eines jeden kleinen Fußballers, auch dann in der Bundesliga zu spielen.
Aber war der denn realistisch? Also du hast damals beim SCT gespielt, den gibt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist der Nordberliner SC heutzutage.
Genau.
Aber das war ja damals dann Berliner Bezirksliga, oder?
Nee. Also ich habe tatsächlich beim SCT gespielt, das eher ein kleinerer Verein oder der ein kleinerer Verein in Berlin war damals. Und wir haben aber immer in der höchsten Klasse, oder ich habe immer in der höchsten Klasse gespielt, habe dann noch, ich habe ja angefangen bei Wacker 04, das ist so eine ehemalige Fahrstuhlmannschaft, die zwischen der zweiten Bundesliga und der damals Regionalliga noch immer so hin und her pendelte, also eigentlich auch ein ordentlicher Verein, aber ich bin immer so ein bisschen in meinem Umfeld geblieben, in Nordberlin, also so in Reinickendorf, wollte immer mit meinen Freunden zusammenspielen, die konnten Gott sei Dank auch ein bisschen kicken, dadurch haben wir dann halt auch immer in der höchsten Klasse gespielt, habe auch in der Berliner Auswahl von Anfang an gespielt, also bin aber nicht dann zum Beispiel zu Hertha Zehlendorf gegangen, die damals und auch heute noch eine gute Jugendarbeit machen, aber die waren damals in Berlin das Nonplusultra, aber das war am anderen Ende der Stadt. Also für heutige
Verhältnisse. Und dann hast du dich gegen das Ende der Stadt entschieden, bist dafür nach Hamburg gegangen.
Das war dann entweder oder, also dann entweder ganz oder gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt, ja, der Aufwand war für mich zu groß, weil bei Tegel haben wir zweimal trainiert in der Woche bei den anderen und dann noch einmal Auswahltraining. Ja. Das war mir in dem Moment eigentlich genug. Und das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich dazu eben irgendwie meinen ganzen Tagesablauf komplett umstelle. Ich wollte schon immer höherklassig spielen oder dann eben so hoch wie möglich. Und dann kam halt der HSV. Es war auch so, muss man leider sagen, oder ich weiß nicht, ob leider, zu dem Zeitpunkt war bei Hertha halt in der Jugend, war das nicht so ausgeprägt, als sie dann mitbekommen haben, dass sie nach Hamburg ging, haben sie nochmal angeklopft.
Okay, und eigentlich war Hertha schon damals dein Herzensverein.
Ja, ich war ganz oft im Stadion, habe auch mit meinen Freunden das ein oder andere Spiel gesehen, große Schlachten im UEFA Cup gegen, weiß ich, Dukla Prag, Roter Stern Belgrad und solche Sachen, da waren dann irgendwie 80.000 Leute im Stadion. Da war ich schon ein großer Fan. Es war dann in dem Moment zu spät und es war auch, ja, die Entscheidung war gefallen, die Verträge waren unterschrieben und das war für mich auch im Kopf dann abgeschlossen.
Ja.
Hab mich gefreut, einfach, ja, Hamburg, das ist auch, ich meine, heutzutage fährst 3 Stunden mit dem Auto bis da oder 2 Stunden mit dem Zug, das ist ja nicht wirklich weit, aber es war für uns damals war Westdeutschland, wie man so
schön gesagt hat.
Alles war Westdeutschland, was außerhalb von Berlin war. Jetzt mal DDR ausgenommen und deswegen war das total spannend. Ich habe mich da riesig drauf gefreut, auch dann das war ja kein richtiges Internat. Der HSV hat für 5 oder 6 Jugendspieler ein Haus gemietet mit einer Familie, die auch fern von irgendwelchen pädagogischen Ausbildungen uns betreut haben. Das war echt spannend, das war total lustig. Wir haben da richtig gute Zeit gehabt. Haben auch, ja, ich will nicht sagen Blödsinn gemacht, aber also so, wie man sich das vorstellt, wenn 5 18-Jährige zusammen sind oder 5 17-Jährige von einer Familie betreut werden, die auch hier und da mal ein Auge zugedrückt hat. Also es war total super. Und es hat natürlich auch funktioniert. Ich habe Abitur gemacht. Weil der Zeitpunkt.
Hat es denn mal eine Rolle gespielt, dass es vor dem Abitur war, dieser Wechsel?
Es war insofern natürlich total praktisch, weil ich hatte noch 2 Jahre und so die Oberstufenzeit, in der Oberstufe wechselst du eben dann nicht irgendwie, oder damals war das eigentlich nicht möglich, dann noch zu wechseln. Also es war dann klar, mache ich Abitur in Berlin oder mache ich es in Hamburg? Jetzt kommt sowieso die Oberstufe und ich war dann im Nachhinein echt auch selber überrascht, wie reibungslos das ging, weil einfach so die Schule zu wechseln. Jetzt kann man sagen, von Berlin nach Hamburg ist was anderes, als wenn ich von Berlin nach Bayern gewechselt wäre. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so reibungslos, aber das war ähnlich, das Niveau war ähnlich in Berlin und Hamburg. Und dann habe ich Abitur gemacht und war selber überrascht. Also es war das Beste, was mir passieren konnte.
Das ist schon interessant, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir sprechen jetzt von den Jahren 1985 bis 1987. Und dass das damals noch so anders ablief, wie man auf Jugendspieler kommt, wie du dann da in Hamburg untergebracht warst, welche Gedankengänge du da hattest. Für dich natürlich ein großes Abenteuer, völlig klar. Ich vermute aber, dass andere Leute in deinem Umfeld das wahrscheinlich ein bisschen sorgenvoller gesehen hätten. Da musst du jetzt aber nicht ins Detail gehen. das soll privat bleiben. Aber wie hat sich denn dann dein Alltag verändert, wenn du sagst, beim SC Tegel zweimal Training pro Woche, das war genau richtig für dich. Und jetzt zum HSV, da stelle ich es mir jetzt aber dann doch ein bisschen anders vor.
Ja klar, wir haben dann viermal die Woche trainiert. Das Trainingsgelände war 10 Minuten fußläufig entfernt in Norderstedt. Das war natürlich total praktisch. Ich bin zur Schule gegangen und dann war nachmittags Training. Du hast mal einen freien Tag gehabt irgendwie in der Woche. Mhm. Aber das war schon alles größtenteils Fußball geprägt. Und das war auch gut so. Also es hat sich alles extrem verändert für mich, aber auch natürlich zum Vorteil. Also es fing damit an, bei Tegel haben wir einmal in der Woche auf Kunstrasen der ersten Generation trainiert. Das ist so wie
der Teppich im Wohnzimmer. Alles aufgerissen hat. Mhm.
Und dann noch auf Hartplatz. Und beim HSV war es viermal in der Woche auf Rasen. So, ne? Also schon allein das, da schlägt ja das Herz eines jeden Fußballers höher. Und das Niveau war natürlich auch höher, die Qualität war höher. Es war natürlich auch ein enormer oder ziemlich anspruchsvoller Kampf um die Plätze. Ich musste dann natürlich schon auch die Ellbogen ausfahren, aber es war trotzdem, es war eine wirklich gute Atmosphäre. Die Hamburger Mentalität passt mir auch unheimlich gut. Also ich fühle mich, die Tatsache, dass ich ja jetzt auch in Hamburg noch meinen Lebensmittelpunkt habe, spricht auch dafür. Also ich bin in Hamburg angekommen vom ersten Moment an, habe gedacht, das ist meine Stadt, habe den Stadtplan an die Wand gepinnt, um zu gucken, wo ist was und so. Also ich bin angekommen und habe mich sofort zu Hause gefühlt.
Und welche Rolle hat dann Gerd Volker Schock für dich gespielt jetzt in dieser Anfangszeit? Denn wir können jetzt schon mal spoilern, ich finde, das kann man bei einem Karriererückblick machen. Er wird später nochmal dein Cheftrainer werden bei den Profis.
Ja, das war natürlich schon so eine Art Vaterfigur. Jetzt nicht so, dass er mich jeden Tag in den Arm genommen hat, aber er hat mich geholt. Ich habe ein großes Vertrauen zu ihm gehabt. Wir haben uns gut verstanden. Er war dann auch der Trainer der Amateurmannschaft da habe ich dann die ersten Spiele gemacht im zweiten Jahr und wurde später eben auch der Profitrainer und musste, glaube ich, dann selber schmunzeln, weil ich weiß nicht, ob er das so geglaubt hat, als ich in Hamburg ankam, dass dann irgendwie er mal irgendwann der Profitrainer ist und ich sein Torwart. Da mussten wir schon beim ersten Training beide ein bisschen schmunzeln, weil er dann auch festgestellt hat, oh, du hast dich aber ganz schön rausgemacht, also auch körperlich.
Okay.
So. Also es war eine tolle Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Und was ich interessant fand, war, dass damals mit Carsten Kober noch jemand anderes mitgekommen ist in den, wenn ich es richtig gesehen habe, erst in den Amateurbereich und dann zu den Profis vom HSV. Der kam vom VfB Lübeck. Der hat später noch 223 Erstligaspiele für den HSV gemacht. Also damals die Durchlässigkeit von den Amateuren zum Profis vorbildhaft.
Ja, das war, also da muss man wirklich sagen, von den 5 Jungs, die Gerd Volker Schock geholt hat, sind 2 in der Profimannschaft gelandet. Das ist schon ein extrem guter Schnitt. Und Carsten Kober, ja, wir haben von der ersten Sekunde an eigentlich alles zusammen gemacht. Er hat sogar im ersten Jahr schon relativ viele Spiele gemacht. Also für ihn lief es eigentlich dann noch besser. Und der ist ja heute noch als Master auf Grätsche berüchtigt. Hat ihn leider seine Hüfte gekostet, weil er echt Probleme hat. Aber das war, ja, für den HSV war das ein guter Deal.
Und was war der HSV für dich damals für ein Verein? Also wir sprechen ja von einem Verein, der 1983 mit Felix Magath das berühmte Fernschusstor, den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, der mit Ernst Happel einen sehr charismatischen Trainer hatte, den du später mal als eines deiner Vorbilder betitelt hast in einem Interview mit dem DFB, war das, glaube ich, obwohl du ja eigentlich nie unter ihm trainiert hast.
Ja, das kann man so nicht genau sagen. Es war schon so in den Ferienzeiten. Habe ich hin und wieder dann bei den Profis mittrainieren dürfen. Und da habe ich ihn dann eben erlebt. Und es gab halt auch damals, gab es so einen Wettbewerb, der nannte sich Nachwuchsrunde. Da haben dann die einzelnen Profivereine gegeneinander gespielt, um Nachwuchsspieler oder Spieler, die in der ersten Mannschaft nicht richtig zur Geltung kommen. Also es wurde immer so ein Team gebildet aus Leuten, die Spielpraxis haben sollen, aus unterschiedlichen Gründen. Und da habe ich auch das ein oder andere Mal mitgespielt. Und dadurch kannten wir uns gegenseitig. Also irgendwann wusste er, wer ich bin. Ich natürlich auch, wer er ist. Aber sodass da schon ein gewisser Kontakt zur ersten Mannschaft da war. Aber das war natürlich trotzdem. Ich bin noch, bevor ich beim HSV zugesagt habe, bin mit meiner Mutter nach Hamburg geflogen. Die haben uns eingeladen. Volker Schock hat im Rahmen eines Bundesligaspiels gegen die Bayern war es auch. Also wir haben das Spiel angeguckt, sind dann da durch den Ehrengastbereich gegangen, haben noch dann Dr. Klein die Hand geschüttelt, der damals Präsident war und so. Das war natürlich wahnsinnig beeindruckend. Die Bayern wurden noch 2-1 geschlagen. Das gab halt so Zeiten, da war das noch möglich für den HSV. Und das war, ich saß da auf der Tribüne und habe gedacht, so da unten soll ich jetzt irgendwann mal spielen. Also einerseits so noch total weit entfernt, andererseits denkst du so, ja, also warum eigentlich nicht? Ne?
Es hat ja dann auch tatsächlich geklappt. Dein Wechsel zu den Profis hat dann so, wie es angekündigt war, tatsächlich stattgefunden. Du kamst ins Profiteam, allerdings nicht mehr unter Ernst Happel. Es war die erste Saison nach Ernst Happel. Trainer war dann Josip Skobla, über den werden wir gleich noch sprechen müssen. Aber wenn man sich mal den Kader anguckt, da haben wir da in der älteren Fraktion Leute wie Uli Stein, der im Tor damals stand, Dietmar Jakobs, 33 Jahre damals, Manni Kaltz, 34 Jahre, Benno Möhlmann, 32 Jahre alt, dann mit Uwe Bein, Thomas von Hesen, so zwei 26, 25-Jährige und dann eine junge Garde, Bruno Labbadia damals, 21 Jahre, Dietmar Beiersdorfer, 23 Jahre und eben du, zu diesem Zeitpunkt, 1987, 19 Jahre alt. Wie ist man damals, Ende der 80er, in so eine Mannschaft reingekommen?
Ja, da waren natürlich, da herrschten noch andere Sitten in der Kabine. Da hast du schon so manchmal gedacht, spricht hier auch mal irgendjemand mit mir oder so. Andererseits waren die zum Teil dann auch wirklich ganz nett. Thomas von Hesen war so das Bindeglied.
Auch zwischen den Alten und den Jungen.
Genau, war natürlich auch durch die Tatsache, dass er auch den Landesmeisterpokal mit gewonnen hat, auch als junger Spieler damals schon, war er halt wirklich ein anerkannter Spieler und die Verbindung, und er kam dann auch gleich am Anfang an und sagt, du, wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid, wie ich dir helfen kann und so. Das war schon großer Sport. Aber dann gab es natürlich Leute wie Manni Kaltz. Da hast du schon gedacht, wann spricht er denn mal mit mir?
Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das hört man ja immer wieder. Aber wie soll denn das eigentlich in der Mannschaft funktionieren? Also ihr müsst ja irgendwann mal vorgestellt worden sein. So Leute, das sind jetzt die Neuen, das sind keine Balljungen mehr, sondern die trainieren jetzt hier mit. Das ist übrigens der Richie und das ist der Carsten und so weiter und so fort. Und wie muss ich mir das im Trainingsalltag vorstellen, dass alle Spieler jetzt im Nachhinein sagen, ja, mit uns wurde nicht gesprochen, wir mussten alles schleppen, das kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Aber wie funktioniert das eigentlich in einem Mannschaftssport, in dem man gemeinsam trainiert?
Ja, also um auf die Frage zurückzukommen, vorgestellt wurden wir jetzt nicht. Wir sind beim ersten Training in die Kabine rein, haben überall Guten Tag gesagt und haben uns auf unseren Platz gesetzt, gewartet, bis wir Klamotten kriegen und das Training losging. So war der erste Tag. So
und dann die anderen Spieler gesiezt.
Ja, das so weit war es dann doch nicht, aber ja, natürlich, das weicht dann mit der Zeit auf. Du hast, das ist ja auch ein bisschen dann Mentalitätssache. Da muss man natürlich dann auch irgendwann selber bisschen auf die Leute zugehen, aber das hat man damals nicht in der Form gemacht, wie es heute üblich ist. Wahrscheinlich, wenn du heute als junger Spieler zum ersten Training kommst, versuchst du mit der ersten Aktion erstmal den großen Meister zu tunneln. Und, das hätte es damals nicht gegeben, weil dann hätten nämlich die anderen fünf aus der Altersklasse hätten dich dann auch in der nächsten Aktion rasiert, und zwar gleichzeitig. Also das war halt so. Da hat sich keiner große Gedanken drüber gemacht. Vielleicht ist es auch, ja, führt es dazu, dass man eben selber auch ein bisschen resistenter wird gegenüber irgendwelchen Widrigkeiten, weil man irgendwann merkt, so, ich muss jetzt auch selber mal, also da kommt jetzt keiner auf mich zu, jetzt muss ich vielleicht auch selber ein bisschen was tun.
Und dann war ja dein direkter Konkurrent Uli Stein, der war schon 7 Jahre beim HSV zu diesem Zeitpunkt, seit 1980, hat insgesamt 283 Spiele für Hamburg gemacht, zweimal deutscher Meister, einmal Europapokalsieger, der Landesmeister, einmal den DFB-Pokal gewonnen, später dann nochmal mit Eintracht Frankfurt. Was war das so für ein Typ? Man hört ja viel über Uli Stein, aber jetzt möchte ich mal von dir deinen Eindruck
bekommen. Nein, also im Endeffekt hatten wir ein gutes Verhältnis. Er hat mich natürlich im ersten Moment überhaupt nicht als Konkurrenz wahrgenommen, und das war es normalerweise auch nicht.
Wie hast du es empfunden?
Ja, ich meine, Uli Stein war damals in der Blüte seiner Schaffenskraft, muss man wirklich sagen. Ich glaube, 33 oder was war er ungefähr.
Mhm, ja.
Aktueller Pokalsieger, also 87 hat der HSV das letzte Mal den Pokal gewonnen. Ich war in Berlin auch beim Finale da im Stadion und habe gedacht, boah, das ist mein Team demnächst. So, ne? Das ist ja klasse. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Und also das war, Uli Stein war ein brillanter Torwart, definitiv. Auch als Typ, der war eben, natürlich hat er Ecken und Kanten gehabt, aber genau das hat ihn auch zu dieser Leistung gebracht. Also der war wirklich dermaßen gut. Und ich habe schon gedacht, boah, super, da kann ich jetzt in den nächsten Jahren das ein oder andere lernen. Habe mir natürlich jetzt nicht so Gedanken darüber gemacht, ja, wie viele Spiele mache ich denn jetzt eigentlich demnächst? Mhm. Aber für mich ging es darum, hier in den Profifußball reinzukommen, zu lernen und mal gucken, was dann passiert. So. Und dann hat sich das ja relativ schnell so rauskristallisiert, dass ich das erste Bundesligaspiel gemacht habe in der Saison. Dann wurde Uli Stein ja suspendiert, ist dann nach Frankfurt gegangen.
Das müssen wir kurz noch erzählen, denn dein Profidebüt, das zieht sich sowieso so ein bisschen wie ein kleiner roter Faden durch deine Karriere. Viele persönliche Ereignisse von dir haben mit einem Stück Bundesliga-Geschichte zu tun. Und dieses Profidebüt ist definitiv eines davon. Erzähl uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass Uli Stein suspendiert wurde?
Also wir haben, wie du ja eben auch schon gesagt hast, einen neuen Trainer gehabt, Josip Skobler, der Nachfolger von Ernst Happel war. Und Josip Skobler war ein feiner Kerl, hat rudimentär Deutsch gesprochen, hat eine Mannschaft gehabt, die ja auch so ein bisschen vielleicht auch vergleichbar mit den Bayern so leicht über den Berg war. Mhm. Aber die Vorbereitung war nicht gut organisiert irgendwie. Wir waren in Frankreich im Trainingslager und das klappte hier und da nicht. Also ganz viele Sachen in der Vorbereitung, die nicht rund liefen. Viele Spieler waren genervt. Skobler hat man auch relativ schnell gemerkt, ist nicht zu vergleichen mit Happel, hat eine andere Aura gehabt, andere Ausstrahlung. Dem fehlte die Akzeptanz bei den Spielern. Und dann haben wir gespielt im Supercup gegen Bayern in der 88. Minute ungefähr, steht es 1-1. Uwe Wegmann macht im Liegen das 2-1 und Uli Stein, das hat man gemerkt im Trainingslager schon vorher, der war angefressen. In dem brodelte es und dann ist ihm so ein bisschen die Faust ausgerutscht.
Er hat den K.O. geschlagen. Mal
bestraft für das 2-1 und komischerweise, ich saß ja da auf der Bank und ich habe die Situation genau beobachtet und denke, was macht der denn da jetzt? Und so und dann war Tumult, Schiedsrichter kamen, Spieler rannten durch die Gegend und die anderen hatten das nicht so gecheckt und meinten so, ja, was ist denn da passiert? Und sage ich, ja, der hat den ausgenockt. Und ja, dann gab es eine rote Karte. Ich habe noch die letzten paar Minuten gespielt. Und war der HSV natürlich irgendwie in der Situation, noch einen Torwart besorgen zu können. Und das ging dann nicht so schnell. Relativ schnell, nach 1, 2, 3 Tagen, war dann klar, nächste Woche spielst du in jedem Fall. Und ja, dann hatte ich ein paar Tage, um mich darauf vorzubereiten. Und da gehen dir dann von Mittwoch bis Samstag 5 Milliarden Gedanken durch den Kopf.
Das glaube ich. Da geht einem dann stückweise immer mehr die Düse. Aber sag mir noch kurz, war der DFB Supercup damals wichtiger als heute? Oder war das eigentlich auch schon so ein Larifari vor der Saisonspiel? Kleine Standortbestimmung, aber ob man den jetzt gewinnt oder nicht, ist nicht so wichtig.
Ich glaube, der wurde auch zu dem Zeitpunkt erst das zweite Mal ausgetragen. Es war ein junger Wettbewerb. Das war ganz nett. Also es hatte jetzt nicht so den Charakter, den es ja heute auch nicht hat, eines richtigen offiziellen Pokals. Und
also erklärt sich der Frust von Uli Stein nicht daher, sondern das war eben einfach
ja, die gesamte Situation. Natürlich wollte er auch diesen Pokal gewinnen. Das war schon sein Ehrgeiz in Kombination mit der Situation.
Und dann dein Profidebüt im allerersten Saisonspiel gegen Schalke 04 vor 27.000 Zuschauern im Volksparkstadion. Steht erst 0-0 noch bis zur Halbzeit, dann 3 Tore innerhalb von 6 Minuten. Ich vermute, dass da dein Puls sehr weit runtergegangen wird. Es waren nämlich allesamt Tore für den HSV und Endstand dann 5-2 für Hamburg. Wie hast du das Spiel damals erlebt? Das wird ja vermutlich eins von den Spielen sein, an das du dich noch in 30, 40 Jahren erinnern wirst.
Ja, definitiv. Das fing schon damit an, Toni Schumacher spielte bei Schalke damals und der kam dann, also noch so eine Ikone, kam dann vorm Spiel, wie man sich dann immer so die Hände schüttelt, an und sagte, du, viel Glück kann ich dir nicht wünschen, aber bleib gesund. Das fand ich total ehrlich und cool und habe das eigentlich selber dann auch so immer fortgeführt. War eine tolle Begegnung irgendwie so und dass wir dann 5-2 gewinnen, ist natürlich super. Halbzeit 0-0, wie du schon gesagt hast, und dann ging es echt wie beim Brezelbacken. Olaf Thon hat dann noch ein Tor geschossen, ein Freistoßtor. Ich weiß gar nicht, wer das zweite Tor gemacht hat von Schalke. Aber das, wir haben uns dann in so einen Rausch gespielt und da habe ich auch gesagt, ey, da drüben steht Toni Schumacher am Tor, wie kann der denn jetzt 5 Tore kassieren? Das geht ja gar nicht. Also da merkt man dann so, das sind ja doch alles nur Menschen.
Ja gut, ich meine, da könnte ich jetzt zitieren, dass dein nächstes Spiel dann, das war allerdings nicht direkt am nächsten Spieltag, aber das war ein 2-8 in Gladbach. So schnell geht's dann, dass man viele Tore kassiert. Aber erklär mal kurz noch den Hörerinnen und Hörern, wie kam es denn dann eigentlich dazu, dass du nur dieses eine Spiel machen durftest und dann erstmal wieder auf der Bank saßt?
Ja, Josip Skobla hat dann den Wunsch geäußert, einen Torwart zu holen, einen gestandenen Torwart. Finde ich in der Situation durchaus nachvollziehbar, weil ich ja auch noch nicht allzu viel nachzuweisen hatte. Natürlich hätte man sagen können, oh, wir setzen jetzt mal auf das Nachwuchstalent, aber das war in der Situation, fand ich, völlig in Ordnung.
Fandst du auch okay, wen man geholt hat?
Das konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Also
es war nämlich sein Schwiegersohn.
Ja, das ist natürlich, wie heißt das, Compliance-mäßig? Ja. Eher unglücklich. Aber das, klar, er war von ihm überzeugt, glaube ich wirklich. Und der Kollege Pralja war ein ganz feiner Kerl, super Athlet. Im Training hat er wirklich außerordentlich gute Sachen gemacht. Also das war wirklich, es war auch wirklich ein guter Torwart. Hatte natürlich dann mit dem 6-0 bei Bayern München als Einstiegsspiel schon mal dann echt ein ganz schönes Brett. Und davon hat er sich nicht so richtig erholt. Also es lief nicht gut für die Mannschaft. Auch, das war ja auch der eine Punkt, der bei Uli Stein so ein bisschen, der Uli Stein zum Brodeln brachte. In der Mannschaft lief es nicht rund und wenn du dann einen Torwart hast, der auch eben mit sich erstmal zu kämpfen hat, dann kommen so Ergebnisse wie auch das 2-8 in Gladbach. Mhm. Da bin ich eingewechselt worden für ihn, der ging mit einer Kopfverletzung raus, da stand es glaube ich irgendwie 3-1 oder so. Und genau. Dann brachen bei uns alle Dämme. Es gibt heute noch Stimmen, die irgendwie sagen, naja, die haben dann auch so ein bisschen, haben es laufen lassen in der Hoffnung, dass Uli Stein zurückkommt oder auch eben vielleicht ein anderer Trainer kommt. Also das sieht man ja, es gibt heute auch Vereine wie Schalke, wo es irgendwie nicht so richtig läuft, wenn einmal der Wurm drin ist. Also wir sind nicht in Abstiegsgefahr geraten, aber dann kam ja irgendwann, dann mussten ja dann Skobla und sein Schwiegersohn mussten dann schon zeitig wieder gehen und dann wurde es auch besser.
Dann kam Willi Reimann, das war dann unmittelbar vor deinem vierten Einsatz in dieser Saison, durftest dann gleich im Nordderby gegen Werder ran, war dann ein 0-0. Und es entbrannte jetzt quasi dann so ein neuer Wettstreit um die Nummer 1 im Tor zwischen dir und Heinz-Josef Keutka. In der Retrospektive fällt mir das total schwer, das einzuordnen. Du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, man konnte nach deinem ersten Auftritt damals noch nicht erwarten, dass der HSV auf dich setzen würde. Ich sitze natürlich jetzt da und weiß, danach kamen noch, weiß nicht wie viele, 100 Spiele für den HSV. Hätte man ihn doch einfach reinstellen können. Wie ist denn nach dieser Saison? Du hattest dann eben so eine Handvoll Einsätze, durftest auch mal im Europapokal der Pokalsieger ran. Wie ist denn deine persönliche Bilanz damals ausgefallen?
Also die erste Amtshandlung von Willi Reimann war ja auch, einen neuen Torwart zu holen. Das war eben Jupp Keutka, der zu dem Zeitpunkt auch schon Mitte 30 war. Und das war, fand ich, für mich dann auch wieder das Signal, okay, guck mal, du hast hier eine Perspektive, auch kurz- oder mittelfristig die Nummer 1 zu werden. Und so wurde es dann auch relativ schnell kommuniziert, weil dann nämlich der Kollege Keutka auch irgendwann eine rote Karte gekriegt hat und eine ziemlich lange Sperre hatte.
Genau, das war dann in der nächsten
Saison schon. Genau, also rote Karten haben meinen Weg gepflastert, nicht meine eigenen, aber die der Konkurrenz. Das ist wirklich so. Und das war tatsächlich dann spätestens der Moment, wo dann wirklich die Jagd begann. Also Koltke hat eine rote Karte im Pokal bekommen beim VfL Osnabrück. Für also ich würde mal sagen, echt lächerlich. Langer Ball, er kommt raus außerhalb des 16ers, kriegt ihn nicht und wurde dann mit 8 Wochen bestraft.
Also
oder 6 irgendwie.
Genau, es waren er wurde insgesamt für 4 Wochen gesperrt. Es waren dann, glaube ich, insgesamt 8 Spiele.
Ja.
So kommst du dann drauf. Ja. Aber es war wirklich, es war Pressschlag. Sogar der Gegenspieler Heiko Glöde hat damals gesagt, der Zusammenprall war unvermeidlich, kein Problem. Aber der DFB hat damals richtig in einer harten Verhandlung, bei der HSV-Sportchef Erik Ribbeck vorher schon gesagt hat, egal was wir Entlast vorbringen, Koltke wird bestraft. Das war schon immer so beim DFB. Also der wurde richtig hart bestraft für ein nicht besonders schlimmes Foul im DFB-Pokal. Und das war dann dein Einstieg.
Genau, und dann war es so, ich habe dann die Spiele wirklich genutzt und muss sagen, das war wirklich, also war wirklich gut. Ich habe sehr gute Spiele gemacht in der Zeit und da hat Willi Reimann dann auch gemerkt, okay, da ist jetzt wirklich eine ernsthafte Konkurrenz. Und als Koltke, als die Sperre abgelaufen war, muss ich im Nachhinein sagen, war ich vielleicht ein bisschen zu defensiv, weil dann hat Koltke ein Spiel gemacht und in dem Moment habe ich gedacht, naja, okay, er ist halt die Nummer 1. Macht er halt. Und hat dann aber in Stuttgart nicht gut ausgesehen. Da hat er ein Tor von Michael Schröder irgendwie von einem Freistoß von der Seitenlinie ins lange Eck gekriegt. Mhm. Und dann hat, auch zu meiner Überraschung, hat Willi Reimann ihn rausgenommen und von dem Moment an habe ich dann gespielt. Und das, ja, das war sozusagen in der zweiten Saison schon.
Du warst 20 Jahre alt, Koltke ist 16 Jahre älter als du gewesen. Wie war dann so das Verhältnis zu ihm? Er kam ja als Nummer 1, im Grunde als Vertreter von Uli Stein. Diese kurze Zwischenepisode mit dir und Pralia hat er ja bestimmt anders wahrgenommen von außen. Wie hat das euer Verhältnis verändert? Denn Torhüter können sich ja ganz schwer aus dem Weg gehen, noch schwerer als ganz viele andere Spieler.
Ja, das war für Jupp aber auch eine Aufgabe. Ich glaube, das wurde ihm auch mit dem Transfer so ein bisschen auf den Weg gegeben. Er war zu dem Zeitpunkt, kam glaube ich aus Wattenscheid und war dort auch nicht die Nummer 1. Also er war am Ende seiner Karriere und hat die Möglichkeit gehabt, dann nochmal in die erste Liga zu kommen. Und dann wurde ihm dann, ich glaube, die haben dann auch mit ihm den Vertrag verlängert und er wurde so ein bisschen mein Mentor. Also er hat sich um mich gekümmert, war da, wenn ich nicht spielen konnte, als Backup und jemand, von dem ich im Training natürlich auch eine ganze Menge lernen konnte. Er ist da dann später ja auch als Torwarttrainer aktiv gewesen und hat dann auch, weil es damals gab es ja auch keinen Torwarttrainer. Also das
war, ja, wie das wurde denn damals trainiert?
Ja, das hat er dann, also das Torwarttraining hat er dann so ein bisschen in die Hand genommen. Und
wie war es, bevor er das gemacht hat? Habt ihr mit euch alleine trainiert oder habt ihr keine eigenen Trainingsformen gehabt? Musstet einfach alles mitmachen?
Nee, genau. Also wir sind da mit den Feldspielern ganz normal im Pulk mitgeschwommen, haben uns zusammen warm gemacht. Dann so nach dem Motto, so Trinkpausen gab es ja auch nicht. Also bevor das Spiel losging, dann hier 2 Minuten könnt ihr euch noch ein paar Bälle in die Hände schießen und dann ging es los.
Wann hat sich das verändert?
Oh, das hat sich dann verändert. Zwischendurch gab es mal Rudi Kargus, der als Torwarttrainer beim HSV gearbeitet hat. Das war zu Zeiten von Jürgen Hunke, so 3-4 Jahre später ungefähr. Der hatte dann aber leider Hüftarthrose und konnte dann nicht mehr weitermachen. Und dann war die Position wieder vakant. Und meinen ersten Torwarttrainer habe ich dann gehabt mit 30 Wahnsinn. Jahren, 3-0, als ich nach Freiburg ging. Und auch in Freiburg zu der Zeit, weil Freiburg gilt ja heute auch als besonders fortschrittlich und damals war der Torwarttrainer, der Assistenztrainer, Carsten Neitzel, der jetzt bei Rot-Weiß Essen auch Cheftrainer ist. Carsten Neitzel war aber zeitgleich noch Trainer der zweiten Mannschaft. Also der hat erstmal, der hat also 2 Mannschaften trainiert oder war Trainer bei 2 Mannschaften, war noch zusätzlich Torwarttrainer. Der hat wirklich einen 24-Stunden-Job gehabt. Hat es ich würde mal sagen, im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gemacht, weil der musste sich ja auch erstmal selber in das Thema einlesen und einarbeiten. Hat natürlich auch immer gesagt, sag mir, was du haben willst, wenn du was brauchst und so, du kennst deinen Körper, du weißt, was ein Torwart kann. Ich mache alles, was du willst. Sag mir nur rechtzeitig Bescheid, ich muss eine Voltaren vorher nehmen, weil so richtig schießen kann ich auch nicht mehr. Also.
Aber ist das stellvertretend für den Zustand, in dem sich die Bundesliga damals befunden hat, Ende der 80er und dann ja im Grunde durch die kompletten 90er hindurch, dass man noch so wenig fortschrittlich war, dass man nicht mal einen eigenen Spezialisten für die ja nicht unwichtige Position des Torhüters hatte?
Ja, der Torwart ist der wichtigste Mann in der Mannschaft. Ohne Torwart gewinnst du keinen Blumentopf. Definitiv nicht. Und also es gab schon andere Vereine, die waren deutlich weiter. Also die Kölner hatten einen Torwarttrainer. Mhm. Ich habe über große Augen gekriegt, wenn ich mit Olli Kahn gesprochen habe, der von den Bayern erzählt hat und so. Also ja, es hat sich dann natürlich irgendwann relativ schnell durchgesetzt dann. Und ich würde mal sagen, so Mitte 90er hatten eigentlich fast alle einen Torwarttrainer. Mhm. Und ja.
Aber vorher habt ihr so euer eigenes Ding gemacht. Ja. Wie hast du dich denn dann eigentlich fortgebildet? Oder man hat ja als Sportler selbst auch Idole, an denen man sich orientiert. Man sieht dann bestimmt in den wenigen Zusammenfassungen, die es damals ja auch schon gab, siehst du ja auch, wie andere Kollegen national und international halten. Aber hast du da dann deinen eigenen Stil, hat er sich dann logischerweise von dir selbst heraus entwickelt? Konntest du dir Dinge abgucken? Ich stelle mir das ganz komisch vor, wenn man so eine Position bespielt. Du konntest dich ja nicht mit Manni Kaltz unterhalten und konntest sagen, Manni, wie findest du denn, dass ich das Kurzeck zumachen sollte, wenn der Stürmer von außen auf mich zuläuft? Dann hätte der gesagt, wer sind Sie und warum reden Sie mit mir?
Ja, ja, also das war wirklich, also klar, Fortbildung war dann, du guckst dann irgendwie, Champions League gab es damals noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde. Aber
92.
Also du guckst dann im Fernsehen andere Spiele von anderen Mannschaften und siehst dann andere Torhüter und denkst, boah, der ist echt gut. Und dann geht es eher unbewusst so. Und auch was so Fachliteratur oder so betrifft. Mhm. Also heutzutage gibt es jetzt schon eine ganze Menge an Material, was so Torwarttraining betrifft. Aber damals gab es vielleicht eine CD, nee, eine VHS-Kassette.
Es war so, in dieser Saison, in der du Stammtorhüter wurdest, durch diese rote Karte mit der langen Sperre, da habt ihr mit dir im Tor ganz lange kein Spiel verloren. Erst das 10. Bundesligaspiel bei den Bayern ganz knapp mit 0-1. Heutzutage wäre das ein riesiges Thema in den Medien. Der junge Torhüter, der jetzt der Nachfolger wird, durch die Sperre des alten Recken, der verpflichtet wurde. Und jetzt verlieren die einfach nicht. Du wärst wahrscheinlich bis in die Nationalmannschaft reingeschrieben worden. Wie war es damals, 1988?
Ja, es war schon so, dass ich dann auch eine ganze Zeit lang immer an der Schwelle war. Das war auch durch die Spiele in der Sperre bin ich dann in die U21 eingeladen worden und habe da auch 6 Länderspiele gemacht unter Berti Fuchs als Nationaltrainer. Klar, das hat natürlich schon dazu geführt, dass ich erstmal beim DFB, vorher kannte niemand mich beim DFB, ich bin einmal zum Sichtungslehrgang in der U16 eingeladen worden. Dann aber auch danach passierte nichts mehr. So, und durch die Spiele dann in der Sperre wurde ich dann beim DFB eingeladen und klar, dann verändert sich die Wahrnehmung. War ich dann auch in den folgenden Jahren immer mal so ein Kandidat für die Nummer 3, aber so richtig hat es dann nicht gereicht, weil natürlich auch die Konkurrenz groß war. Mhm. Also es fing dann an mit Bodo Ilgner, Eike Immel so am Anfang noch, Andi Köpke, Oliver Kahn, Jens Lehmann, das ist alles so in der Zeit gewesen. Also an denen muss man erstmal vorbeikommen. Hat leider nicht gereicht, um auch mal wirklich beim so ein echtes Länderspiel zu machen. Aber ich war immer so ein bisschen im Blickfeld.
Und wie waren damals die Medien aufgestellt, 1988? Wie viele Reporter waren beim Training? Gab es die Home-Story, so lebt Richard Goltz zu Hause, so hat er sein Abi geschafft, was weiß ich?
Ja, es gab in Hamburg gab es so 2 bis 3, 4 Journalisten, die standen tatsächlich bei jedem Training dann oder fast bei jedem Training. Manchmal haben sie nur geschrieben, als wären sie beim Training gewesen, aber das ist überschaubar gewesen. So, und dann gab es die Sportschau, wo irgendwie 3 Spiele gezeigt wurden in der Zusammenfassung und die anderen nur im Ergebnis erwähnt wurden. Und irgendwann fing das dann an mit dem privaten Fernsehen, mit RTL und RAN und so, oder auch Premiere, heute Sky, wo das natürlich dann eine Sensation war, wenn dein Spiel oder unser Spiel live gezeigt wurde. Da waren schon alle ganz aufgeregt. Oh, guck mal, jetzt am Wochenende werden wir live gezeigt und alle können das gucken und so. Also natürlich gab es mal so Highlights wie so ein DFB-Pokalspiel, was live übertragen wurde, aber so Live-Übertragungen waren schon was ganz Besonderes.
Aber das heißt, es gab damals auch beim HSV schon Journalisten, die täglich über den HSV berichtet haben, und ja, so ein bisschen Medientraining hast du dann damit automatisch mitbekommen.
Ja, so Learning by Doing halt, ne? Also da gab es niemanden, irgendwie keine Presseabteilung, die gesagt hat, du, heute möchte der und der mit dir mal sprechen, und bevor wir das freigeben, gucke ich nochmal drauf. Das blieb so jedem selbst überlassen. Funktioniert auch. Heute hat man ja das Gefühl, dass es vielleicht zu viel korrigiert wird und redigiert wird, aber das war ein ganz normales Miteinander. Ich treffe heute auch immer noch so alte Weggefährten, also auf Journalistenseite, die dann auch immer sagen, oh, weißt du noch, früher, aus seiner Sicht, dann, da konnte ich noch nach dem Training zu dir hingehen und dich fragen und dann hast du was geantwortet und ich konnte das schreiben, und heute darf er das nicht mehr. Der darf nicht zum Training, darf keinen Spieler ansprechen, der kriegt eine Freigabe und dann muss er halt sehen, welcher Knochen ihm dann heute hingeworfen wird. Das ist schwierig, hat sich total verändert. Und ist natürlich schade, weil so eine ungefilterte Reaktion, danach sehen sich ja viele, die gibt's halt nur noch ganz selten.
Wir gehen mal ein bisschen weiter in deiner Karriere. In der Saison 89-90, da kam dann irgendwann auch, nachdem Willi Reimann auf Tabellenplatz 14 liegend entlassen wurde, kam dann auch Gerd Volker Schock eben dann als dein Cheftrainer. Aber eine andere Sache aus dieser Saison ist mir noch aufgefallen. Ihr habt nämlich mit Nando einen Brasilianer geholt von Flamengo, der auch kurz mal wirklich wie ein Juwel aussah, hat auch tatsächlich einige Spiele für den HSV gemacht. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, wie lief denn Ende der 80er Jahre die Integration eines Brasilianers in einer Bundesligamannschaft?
Ja, auch eher zufällig. Also es wurde ihm ein Übersetzer an die Seite gestellt. Ein ganz pfiffiger Junge, der war dann halt immer mit ihm unterwegs und hat immer übersetzt und so. Und ich glaube, der hat auch entweder mit ihm den Deutschkurs gemacht und hat ihm versucht, auch ein bisschen Deutsch beizubringen. Aber das war's dann so, ne? Also das war jetzt so sein kleiner Bruder, mit dem er immer unterwegs war. Der hat für ihn übersetzt und hat ihm Dinge erklärt aus dem täglichen Leben. Der stand aber jetzt nicht zum Beispiel am Trainingsplatz und hat dann alles übersetzt, was der Trainer gesagt hat.
Und wie habt ihr das dann gemacht beim Training?
Ja, das mal mehr, mal weniger gut. Also klar, da geht natürlich schon ein bisschen was verloren, gerade wenn ein Trainer irgendwie Anweisungen gibt und Dinge erklären möchte. Es war aber auch damals so, da wurde nicht so viel erklärt und auch taktische Hinweise waren eher rudimentär. Da konnte er gar nicht so viel verpassen.
Okay. Du hast in der Saison 41 Pflichtspiele gemacht. Es war eine schwierige Saison, deswegen ja auch unter anderem der Trainerwechsel von Willi Reimann weg. Und es gab zwei dramatische Derbys gegen Werder in dieser Saison, gegen St. Pauli auch, aber die waren weniger dramatisch. Und zwar vor allem das im September beim 4:0 des HSV zu Hause gegen Bremen. Das ist wieder so einer der Punkte, wo deine persönliche Karriere mit der Bundesliga-Geschichte sich überkreuzt. Da hat sich Dietmar Jakobs damals so schwer verletzt, ist in einen Karabinerhaken reingerutscht, der sich in seinem Rücken verfangen hatte im Tor, das war sein letztes Spiel im Profifußball. Er musste danach seine Karriere beenden. Jetzt bist du jenige, der vorher überlüpft wurde und für den er gerettet hat. Wie hast du denn das erlebt?
Ja, das war, natürlich habe ich das in dem Moment nicht wahrgenommen. Er hat ja mit einer Wahnsinnsgrätsche den Ball von der Linie geklärt und hing dann im Netz, und ich wollte ihn dann, wie man das dann so macht, hochziehen und sagen super und so, und dann hatte ich schon seine Hand und seinen Arm und wollte ihn hochziehen und er sagt, nein, 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 warte, 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 und da habe ich schon gedacht, oh, was ist denn da los? Dass das dann so dramatisch ist, hätte ich mir natürlich nicht vorstellen können, und das ist, also ist ja eigentlich unvorstellbar, dieser Schnappmechanismus von diesem Karabinerhaken, also schon allein die Vorstellung ist gruselig. Und ja, natürlich habe ich auch so gedacht, oh, wenn du stehen geblieben wärst, heute, ne, im modernen Torwartspiel hätte man einfach nur den Block gemacht. Ich bin runtergegangen wie ein Kamikaze-Jäger und habe versucht, mich da vor den Ball zu schmeißen. Klar könnte man jetzt denken, oh, da habe ich auch einen Teil dazu beigetragen, aber das ist natürlich Quatsch. Trotzdem ist es eine Situation, die war in dem Moment nicht so überschaubar oder für mich nicht also für jeden im Stadion. Das hat, ich glaube, eine Viertelstunde gedauert, bis sie ihn da rausgeschnitten haben. das war schon dann im Nachhinein gruselig. Und dann das Spiel weiterzuspielen, das hat man dann auch gemerkt, da waren beide Mannschaften echt ein bisschen geschockt.
Hat denn das was verändert? Denn das ist eine Episode in der Bundesliga-Geschichte, die so groß ist, dass ich die jetzt zum Beispiel auch schon vor der Recherche wusste. Ich wusste dann bloß nicht, dass du da im Tor standst, ehrlich gesagt. Das kam dann. Aber was hat das verändert? Ich vermute mal, Karabinerhaken wird man nicht mehr gesehen haben am Ende von Toren.
Ja, tatsächlich hat man dann diesen Aufhängemechanismus verändert oder die Vorgaben dafür, dass sowas nicht mehr passieren kann. Und ja, möglicherweise hat es den ein oder anderen Unfall auch verhindert, aber von der Wahrscheinlichkeit her passiert sowas einmal in 100 Jahren. Also.
Ja, aber wenn es dann karrierebeendend ist, ist ja. Das natürlich schon hart bei so einer Club-Ikone auch. Wie lief das damals? Irgendwie hat sich ja dann Dietmar Jacobs, der ja wirklich eine Ikone war beim HSV, wie wurde der verabschiedet? Wann war klar, der wird nie wieder spielen können? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ehrlich gesagt nicht so genau. Normalerweise haben alle so gedacht, naja, okay, jetzt muss die Wunde verheilen. Und dann wurde ja aber auch irgendwie klar, dass da ein Nerv in Mitleidenschaft gezogen wurde und so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das dann zu Ende ging oder wie da der Ablauf war.
Es war relativ still. Man findet auch nicht so viel darüber, deswegen daher kam die Frage. Also es war eine schwierige Saison für den HSV. Am Ende 11. Platz im DFB-Pokal, damals in der ersten Runde gegen den Zweitligisten Duisburg verloren, mit 3 Treffern in ganz kurzer Abfolge auch noch zu Hause.
Am Roten Baum, am alten Roten Baumstadion.
Und es gab aber auch noch einen Lichtblick in dieser Saison, nicht nur, dass dein ehemaliger Jugendcoach zum Cheftrainer zurückkam, sondern auch den UEFA-Cup. Da habt ihr gespielt, unter anderem in Örgryte, das ist in Schweden, das musste ich googeln, danach wurde es einfacher, gegen Real Saragossa, relativ dramatisch, gegen den FC Porto, dann im Achtelfinale, im Viertelfinale war dann gegen Juventus Turin Schluss und du hast später mal gesagt, dass das Auswärtsspiel im Achtelfinale in Porto, wo ihr im Hinspiel 1-0 gewonnen habt und dann auswärts stand es, glaube ich, ganz lange 1-1 und dann 2-1 für Porto und es entwickelte sich eine richtige Abwehrschlacht, dass das so ein bisschen der Moment gewesen wäre, in dem du beim Publikum als Nummer 1 akzeptiert worden seist.
Ja, diese ganze Europapokalsaison lief eigentlich ganz gut. Das war schon in der Runde davor gegen Saragossa. Im Heimspiel sind wir auch weitergekommen, haben 1-0 gewonnen, glaube ich.
Genau, ihr habt auswärts 1-0 verloren und dann zu Hause 1-0 nach regulärer Spielzeit und dann in der Verlängerung gab es das 2-0 und du musstest den Kasten sauber halten.
Ja, genau, und da gab es nochmal eine letzte Aktion, alles nach vorne geschmissen beim Stand von 2-0, auch noch einen Ball gehalten und so. Also die Saison lief wirklich gut für mich und dann eben mit diesem Spiel in Porto hatte ich so das Gefühl, jetzt auch natürlich in der Mannschaft so, jetzt ist so ein gewisses Grund oder gewisses Grundvertrauen da. Mhm. Und auch bei den Zuschauern.
Gut, wir müssen ein bisschen, ich könnte allein über die Saison könnte ich so lange mit dir sprechen. Das ist echt interessant, wenn man sich mit dem Fußball der Ende der 80er, Anfang der 90er befasst. Wir springen mal ein bisschen weiter nach vorne. Es kam dann zur Saison 90-91 Thomas Doll vom FC Berlin. Der sollte insofern sehr wichtig für den HSV werden, weil er dann schon ein Jahr später zu Lazio Rom gewechselt ist und damit mutmaßlich den HSV wirtschaftlich saniert hat damals. Ganz, ganz große Geschichte, kann man viele interessante Zitate nachlesen. Das eine, was mir aber ins Auge gesprungen ist, war Thomas Doll, der im Nachhinein gesagt hat, zu seiner Zeit beim HSV, die er eben diese Saison betrifft, dass ihn der Teamgeist am meisten beeindruckt hätte. Zitat, wie oft haben wir unten in den Katakomben zusammen Weißwürste gegessen? Wir waren ein verschworener Haufen. Da muss ich jetzt die Frage stellen, Weißwürste, ernsthaft?
Ja, das war wiederum der Einfluss von Hermann Rieger, der lange Zeit der gute Geist des HSV war. Mhm. Da gab es doch tatsächlich so ein Ritual. Hermann hat die Weißwürste besorgt und zu Weißwürsten gibt es auch noch ein Getränk, was mit Weiß anfängt. da wurde dann halt auch das eine oder andere Weißbier getrunken.
Ja.
Das war eine schöne Zeit, und man muss auch ehrlich sagen, Thomas Doll, der kam halt aus der ehemaligen DDR, da kannte man auch noch keine Weißwürste, der hat natürlich, für den war das alles von neuem Auto und neues Leben, so dass, also der hat so viele neue Eindrücke bekommen, und ich glaube, der war das schon auch gewöhnt, so wenn man ihn so erzählen hört, wie das früher dann beim BFC war. Die haben auch eine gute Kameradschaft gehabt, da hat das noch eine größere Rolle gespielt, oder da war es noch verbreiteter, und vielleicht war er sogar ein bisschen überrascht, dass das ja auch im Westen so geht. Also, aber wir waren tatsächlich auch ein guter Haufen und haben eine gute Kameradschaft gehabt.
Aber welche Rolle hat denn das Thema Ernährung damals für einen Profisportler gespielt? Ich will jetzt nicht den moralischen Zeigefinger heben. Ich denke, das ist auch verjährt, dieser Weißwurst-Inzident, oder mehrfach vorgekommen. Aber welche Rolle hat denn das damals für euch gespielt, wie ihr euch ernährt habt?
Also Weißwurst ist ja grundsätzlich jetzt gar nicht mal so schädlich, würde ich jetzt mal sagen, es sei denn, man ist Veganer. Aber
dazu beigegebene Weißbier könnte halt tatsächlich...
Ja, natürlich. Ist ja auch immer, die Dosis macht das Gift, ohne Frage.
Ja, 7 Weißbier sind ein Brot.
Wahrscheinlich reichen weniger, ne? Mehrere Brote. Also, wenn du voll im Training bist, dann kann man das auch mal wegstecken. Mhm. Natürlich ist in der Beziehung, was so Professionalität betrifft, nicht alles optimal gelaufen. Ich glaube aber, dass mehr oder weniger zu der Zeit dann in dem Punkt auch Waffengleichheit herrschte, weil das bei anderen Vereinen genauso war.
Also es war ich wollte es jetzt gar nicht verdammen, aber mich hätte einfach interessiert, wie hat man damals über seine eigene Ernährung auch nachgedacht? Also wir wissen ja noch die berühmten Geschichten von Franz Beckenbauer, der sich in seiner Jugendzeit noch während des Trainings trockene Semmeln essen musste, also Brötchen für alle Nicht-Bayern, weil man damals gedacht hat, trinken während des Trainings wäre schlecht für den Körper. Und das zeigt ja quasi, wie krass sich das verändert hat. Und da würde mich jetzt interessieren, wie war da der Stand der Wissenschaft, der Trainingswissenschaft Ende, Anfang der 90er?
Ja, auch rudimentär. Da hat man sich auch selber so ein bisschen informiert. Hermann war allerdings auch jemand, der so da auch interessiert war und auch schon mal den einen oder anderen Hinweis gegeben hat. Oder damals gab es dann so eine Phase, da kam dann diese Haas-Diät raus, wo du eigentlich nur Kohlenhydrate in dich reingestopft hast.
Das war eine Diät.
Ja. Okay. Man hat hier und da mal, aber eher ungefiltert und unstrukturiert, mal einen Hinweis gekriegt, hast dich auch selber dafür interessiert. Wir haben mal einen Kochkurs auch beim HSV gemacht, das muss so um 90 rum gewesen sein, auch mit den Lebensgefährtinnen. Mhm. Das waren so die Anfänge, wo man darüber nachgedacht hat, dass man den Profis auch ein bisschen Hilfestellung geben muss. Aber alles andere, du hast gegessen das, was dir gut tat. Mhm. Ich weiß auch, so Mitte der 80er bis noch Anfang 90er, so Mitte 90er war es dann schon deutlich weniger. Da hatten wir auch einen Anteil von Rauchern von, ich würde mal sagen, 25%, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und dann gab es Trainer, denen war das auch egal, ob im Mannschaftsbus nach dem Spiel geraucht wurde. Und dann bist du von Dortmund nach Hamburg gefahren und saßt ein paar Stunden im Bus und hast dann etwas breiteren Schädel gehabt. So, also das ist heute undenkbar und es ist auch gut so.
Mhm. Wie war damals die Ernährung am Spieltag selbst? Da war ja dann der Verein für zuständig.
Ja, da gab es dann das übliche, leicht verdauliche: Nudeln, Gemüse, eine Suppe, ein bisschen Salat und Hähnchenfleisch oder sowas. Also das war schon kompatibel.
Und dann würde mich noch interessieren, das hat mich mit einigem Erstaunen versetzt, wie die Zuschauerzahlen damals aussahen. Also zum Beispiel im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Wattenscheid habt ihr zu Hause gespielt und 8000 Zuschauer waren damals im Stadion. Und wenn man sich den Zuschauerschnitt anguckt vom HSV, dann fängt der an irgendwo bei 16.000 zu Beginn deiner Karriere. Und dann geht das ganz lange zwischen 25 und 30.000 hin und her, bis dann irgendwann tatsächlich zur Jahrtausendwende dann sprunghaft alles steigt, und das ist ja auch ungefähr die Entwicklung, die meisten Bundesliga-Vereine genommen haben. Wie war das damals in der Bundesliga generell? Du hast es ja auch bei Auswärtsspielen erlebt, vom Zuschauerzuspruch, wer war da im Stadion, was waren das für Stadien?
Also die Stadien waren größtenteils wirklich nicht besonders schön. Also das alte Volksparkstadion, es ist ja auch eine schreckliche Schüssel gewesen, wo es windig war. Wenn du auf der Tribüne in der letzten Reihe gesessen hast, dann konntest du das Spiel fast gar nicht erkennen. Und du hast vorhin auch gesagt, mal bei meinem ersten Bundesligaspiel gegen Schalke, was ja auch eine große Mannschaft, da waren 23 oder 27.000.
27, ja.
Also das ist ja echt ein Lacher.
Das war damals, ne? Weit über dem Durchschnitt.
Ja.
Der Durchschnitt in der ersten Saison von dir waren 15.900 Zuschauer.
Ja, ja, und dann habe ich das ganz gut hingekriegt, dass er das erhöht hat.
Nein. Ja, mit dem 2:8 in Gladbach hast du auch beim Gegner für hohe
Zuschauer gesagt. Ja, natürlich. Irgendwann haben sich dann die Stadien auch entwickelt und die Leute haben gemerkt, in so einem richtigen Fußballstadion ist doch mehr Atmosphäre, der Komfort ist besser. Und dann muss man auch sagen, signifikant angestiegen dann das Verhältnis der Frauen oder weibliche Zuschauer haben sich für den Fußball interessiert. Sicherlich auch durch die Berichterstattung der privaten Medien, was alles ein bisschen rockiger, poppiger, ein bisschen besser aufbereitet wurde. Also so aus Marketing-Sicht war das brillant. Das hat schon dazu geführt, dass mehr Leute ins Stadion gehen. Und wenn du eben einen netten Platz hast und eine Atmosphäre in einem Fußballstadion, ist ja nicht zu vergleichen mit einem Spiel gegen Wattenscheid bei 8.000 Leuten in einem zugigen Stadion, wo es dann kalt und windig ist. Das kann man auch keinem verübeln. Oder andererseits haben die Leute gemerkt, oh, hier in so einem neuen Stadion, das ist schon was anderes.
Wobei das mit den Stadien ja noch eine ganze Weile gedauert hat, aber das andere kam früher, nämlich das Jahr 1992 beziehungsweise die Saison 92-93, das wurde so ein bisschen eine Zeitenwende im Fußball jetzt so in der Retrospektive betrachtet. Nicht nur, weil Letschkow und Dotschev kamen zum HSV, die habt ihr, also ich würde mal sagen, das Scouting hat im Jahr davor stattgefunden, da habt ihr nämlich gegen ZSKA Sofia im UEFA Cup gespielt und da waren die nicht so schlecht.
Genau.
Danach waren sie beim HSV, aber es gab drei Revolutionen, die mit dieser Saison Einzug hielten. Die eine war die Einführung der Rückpassregel, dann wurde die Champions League eingeführt und mit RAN gab es das erste, also Privatfernsehenübertragung gab es vorher schon auch, aber RAN hat die Sportshow abgelöst, und Reinhard Beckmann kam eben im roten Jackett die Treppe runter. Welche von diesen drei Revolutionen hat denn den Fußball deiner Meinung nach am meisten verändert?
Also die Einführung der Rückpassregel war eigentlich das Beste, was dem Fußball passieren konnte, weil vorher war es ja teilweise so langweilig, konntest das Spiel so verschleppen, das Tempo war echt so unterdurchschnittlich und niedrig. Das war, ich meine, das Torwartspiel wurde von einem Tag auf den anderen deutlich anspruchsvoller.
Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? War euch das vorher schon klar, als bekannt wurde, es wird diese Regeländerung geben?
Ja, so richtig nicht. Also,
aber es war ja im Grunde das erste Mal, dass man jetzt seine Füße richtig verwenden musste.
Klar, und da hat man natürlich ganz schnell die Unterschiede gesehen auch. Das wurde dann natürlich auch ein Element im Training, dass man dann viel mehr in das Mannschaftstraining mit einbezogen wurde oder eben auch einfach, dann bestimmte Übungsformen dafür entwickelt wurde. Gott sei Dank war zwar nicht beim HSV so, aber war das dann auch Aufgabe des Torwarttrainers. Das hätte eine sein können. Beim HSV war es einfach so, wie es dann auch vorher immer war. Du bist als Torwart da ganz normal in dem Training mitgelaufen und davon hast du dann auch profitiert.
Das heißt, du hattest dann auch mit Start der Saison, wo man das zum ersten Mal dann quasi in echt erlebt hat auf dem Feld, hattest du auch keine Probleme, dich umzustellen und jetzt eben quasi deine Füße aus dem laufenden Spiel heraus verwenden zu müssen?
Ja, wenn ich jetzt sage, ich hatte keine Probleme damit, wäre das sicherlich ein bisschen geschönt oder subjektive Wahrnehmung. Also ich würde schon sagen, das war nicht so einfach und da gab es sicherlich auch bessere mit den Füßen. Ganz so schlimm war es aber auch nicht.
Okay, eine schöne einerseits, andererseits Antwort. Und dann haben wir eben die Einführung der Champions League und die Einführung oder den Start von RAN als Berichterstatter über die Bundesliga. Und das hast du ja vorhin auch schon angerissen. Das hat eben ganz viel auch in der Wahrnehmung der Liga verändert. Wie hat denn dich das als Profifußballer betroffen? Lass mal mit RAN anfangen.
Also natürlich war das interessant zu sehen, wie der Fußball jetzt anders präsentiert wurde, auch andere Berichterstattungen, Fragen und dann auch diese Sendung an sich viel moderner und peppiger präsentiert. Und dann gab es ja auch so Side-Events dazu, also irgendwelche Veranstaltungen ran. Es war die Zeit, wo es auch noch Hallenturniere gab im Winter. Mhm. Und dann gab es halt so ein Endrundenturnier, so ein Masters.
Hallenmasters.
Genau. Und dann gab es irgendwie die Run-Fuchs-Party, die rund um dieses Turnier war. Und also das war einfach, du hast so manchmal das Gefühl gehabt, du bist fast so ein kleiner Popstar oder so. Also das war schon interessant zu sehen, wie sich Fußball so auf einmal, wie die sich die Wahrnehmung und die Präsentation verändert.
Und wie bist du damit für dich umgegangen? Also eine der Änderungen war ja zum Beispiel, dass dann immer eine der Kameras auf die Tribüne gerichtet war. Man bekam immer ganz viele Reaktionen der Spielerfrauen nochmal eingeblendet. Das hat da nochmal ein ganz anderes Genre eingeführt. Also die Instagram-Influencerinnen, die haben quasi ihre Vorvorgängerinnen, sind die Spielerfrauen zu Randzeiten. Und ich habe mir eben auch viele Spielberichte angeguckt, die man noch bei YouTube finden kann, eben von Spielen, bei denen du beteiligt warst, in der Hoffnung, dass ich was für mein Intro rausschneiden kann. Und da hattest du eben einfach diese Sportschau-Berichte, die halt im langsamen Vortrag eines Versicherungsangestellten einem darüber informierten, dass jetzt in dieser Szene gerade ein schönes 4:0 erzielt wurde. Und es gab eben Run, wo ich immer skippen musste zwischen den ganzen Szenen von irgendwelchen Frauen auf der Tribüne oder von Trainerreaktionen, bis ich da mal wieder eine Spielszene finden konnte. Wie hast du denn das wahrgenommen? Es war junger, aber wie hat es dich als Sportler beeinflusst?
Ich muss jetzt im Nachgang sagen, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Also, das ist halt so, du hast damit ja dann eigentlich jede Woche zu, du nimmst, also ich habe das nicht so wahrgenommen. Natürlich irgendwie merkst du, oh, da kommen jetzt andere Leute, stellen andere Fragen, aber du gewöhnst dich relativ schnell daran. Und ja, das war natürlich schon einfach alles bisschen interessanter und lebendiger. Also du hast da, das ging dann weiter auch, die haben dann Statistiken geführt, damals als es noch Videotext gab zum Beispiel, gab es dann auch so eine Rubrik, du hast dann für jeden gehaltenen Ball irgendwie 10 Punkte gekriegt und hast du nach jedem Spiel, hast du dann abends den Fernseher angemacht und hast geguckt, wo stehe ich denn jetzt in der Rangliste, wobei natürlich die Bewertung ja total subjektiv war und ob du jetzt irgendwie
kann ja auch einfach nur heißen, dass du eine sehr schlechte Abwehrreihe vor dir hast.
Es konnte alles heißen, aber du hast dich wahnsinnig gefreut, wenn du dann irgendwie in der Rangliste aufgestiegen bist. Also das ist natürlich schon ein Riesenunterschied gewesen. Auch einfach positiv irgendwie so, aber ja, das ist irgendwann, es wird alles ganz schnell ganz schnell normal.
Und was hat die Einführung der Champions League verändert, deiner Meinung nach? Du durftest ja noch nicht gleich dran teilnehmen, war dir auch insgesamt dann vergönnt, aber du hast ja vorhin schon gesagt, Champions League Übertragung hast du vorhin schon genannt, als wir noch über Ende der 80er gesprochen haben. Das heißt, es ist ja in deinem Kopf vorhanden. Wie habt ihr das als Spieler wahrgenommen?
Ja, das war natürlich ein ganz aufregender Wettbewerb irgendwie, wo du gesagt hast, da spielen nur die Besten der Besten von den Besten. So, ne? Heute ist es ja auch wieder anders. Aber das war schon so, also ich habe leider ja nicht Champions League spielen dürfen, deswegen kann ich gar nicht sagen, wie das war oder wie das hätte sein können, wär toll gewesen, aber das war schon ein Wettbewerb für Außerirdische im ersten Moment.
Weil eben da so über gute Mannschaften zusammentrafen, genau. Und weil der Unterschied einfach war, dass die sich jetzt dann eben in einem geordneten Wettbewerb trafen, wo man auch dafür sorgen konnte, dass die Besten hinten raus sich treffen und das nicht so sein kann wie UEFA Cup oder Europapokal, der Landesmeister, erste Runde gegen irgendeinen tschechischen Pokalsieger und auf einmal bist du draußen, weil du zwei schlechte Tage hattest.
Genau, und also ich habe ja jetzt bis auf die Anfangszeit, wo wir noch eine gute Mannschaft waren oder wo der HSV noch zur Spitze gehörte und immer mal ein paar Ausreißer nach oben hatte. Aber das war halt nicht meine Kategorie so ungefähr. Und deswegen, das hat sich ja dann auch relativ schnell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch verwässert. Die Champions League wurde ja dann auch ein bisschen aufgebläht. Und dann haben halt nicht nur die Landesmeister da gespielt, aber am Anfang war es ja, glaube ich, wirklich so, dass nur die Meister da gespielt haben. Und das war schon weit entfernt von mir. Mhm.
Genau, die Meister. Und dann gab es ja noch den Europapokal, der Pokalsieger. Mhm. Da gab es, glaube ich, am Anfang gab es den, glaube ich, noch begleitend. Wir haben jetzt kurz übersprungen den Abschied von Volker Schock, der entlassen wurde. In der Saison vorher war das. Das war auch so eine Saison, wo es nicht ganz so gut für dich verlief. Ich komme da deswegen drauf zurück, weil du später mal gesagt hast, dass das für dich mit eins der schwersten Erlebnisse gewesen wäre. Vor allem, weil du dann auch wegen der Verletzung selbst nicht helfen konntest. Und du hast mal gesagt in einem Interview, du saßt heulend in der Kabine, als Volker Schock entlassen wurde.
Ja, ich habe mir da, glaube ich, die Hand gebrochen. Das war, oder ein Finger oder Hand, nee, Finger, glaube ich. Ich glaube, es war der kleine Finger beim Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers, glaube ich. Und klar, das war ja, Volker Schock war für mich eben ja schon so das Symbol meiner, also der stand, der war halt die Personifizierung meines glücklichen Lebenswandels oder mal, also so. Ohne ihn wäre ich nicht da gewesen, wo ich dann war. Und weil das, ja, er war auch einfach ein guter Mensch und ich mochte ihn persönlich einfach auch unheimlich gerne. Und man hat ihm auch über Wochen schon angesehen, dass er, wie er in der Situation gelitten hat. Und dann, ja, wenn es dann zu Ende geht, dann, ich war echt tief berührt und habe da schon wirklich die ein oder andere Träne vergossen.
Und jetzt kommen wir in eine interessante Phase deiner Karriere. Bisher lief alles eigentlich reibungslos, halt im Schlepptau des sportlichen Abschneidens des HSV, aber du hattest deine Stammkeeper-Position sicher, durftest mal UEFA-Cup spielen, im DFB-Pokal gab es einige interessante Spiele. Man könnte allein wenn man die Kadernamen nennt, wer da alles bei euch gespielt hat, also zur Saison 93, 94, da kam dann Ivan Nausgas, Carsten Behron drehte richtig auf, Jörg Alberts war auf einmal da, Jan Furtuk war vorher die ganzen Jahre da, ist dann zur Eintracht gelaufen. Also allein da könnte man Stunden mit dir drüber reden. Aber es gab dann auch die Phase in der Saison 1994, 95 unter dem Trainer Benno Müllmann, der dein ehemaliger Mitspieler war, dass du auf einmal wieder Ersatzkeeper kam. Und wer war da auf einmal wieder im Tor? Der von Eintracht Frankfurt entlassene 39-jährige Uli Stein. Wie ist das abgelaufen? Wann hast du erfahren, dass Uli Stein wieder zum HSV kommt? Und was hat das mit dir gemacht? Die Frage wollte ich schon immer mal stellen.
Ja, die Information kam relativ spät am Ende der Saison. Irgendwann, ja, wie das dann so damals war, stand in der Zeitung, oh, Uli Stein kommt wieder nach Hamburg zurück und so. Da habe ich gedacht, ist ja sehr lustig so, ne? Und habe es jetzt im ersten Moment nicht für ernst genommen. Benno wollte damit dann auch mich ein bisschen kitzeln, weil er mit meiner Leistung in der Saison nicht zufrieden war.
Hat er dir das so offen gesagt oder interpretierst du das so?
Nee, das hat er mir dann gesagt, weil irgendwann ließ es sich nicht mehr verheimlichen oder irgendwann war es dann auch klar. Und dann hat er gesagt, nee, das stimmt schon, wir haben da irgendwann mal ein Gespräch geführt. Und dann habe ich gesagt, du bist ja nicht ganz dicht, habe ich mir gedacht, ich habe es so nicht gesagt.
Kann man auch mit einem ehemaligen Mitspieler als Trainer nicht so offen sprechen? Schon eine besondere Situation, oder?
Ja, du kannst natürlich anders mit ihm sprechen, weil er dann, also das war ja auch so, Benno Müllmann hat ja die Spieler gesiezt, so wie Otto Rehhagel das auch gemacht hat. Mhm. Er war dann natürlich hier und da in einem Dilemma, weil er eben ja auch Spieler jetzt hatte, mit denen er selber schon gespielt hat. Und da hat er dann wirklich gesagt, ich kann euch nicht siezen, das ist ja Quatsch. Also, und das ist natürlich doof, dann, wenn du Trainer bist und den einen siehst du, den anderen duzt du und so. Also wir haben uns geduzt und ich war nicht ganz zufrieden damit, weil mir natürlich klar war, wenn er ihn holt, dann lässt er ihn auch spielen. Und das hat dann auch über weite Teile der Saison dann so stattgefunden. Dann hat Uli Stein aber auch die eine oder andere Verletzung gehabt. Dann habe ich am Ende der Saison wieder ein paar Spiele gemacht. Und dann war es so, als Uli Stein dann wieder gesund war, hat sich Benno dann für mich entschieden. Das war dann der Moment, wo Uli Stein dann auch nicht mehr ganz so zufrieden war. Und dann ist es wieder so ein bisschen im Argen geendet. Also ich muss auch im Nachhinein sagen, die Saison war jetzt auch nicht so überragend. Und im Endeffekt, ja, kam es dann vielleicht so, oder kam das so, was Benno sich so vorgestellt hat, dass das dann zu einer besseren Leistung führt. Aber
Aber war der Uli Stein, den du dann da getroffen hast im Jahr 1994, 95, ein anderer als der, von dem du dich verabschiedet hast, nachdem er die Cobra ausgenockt hatte 1987?
Also ich hatte am Anfang meiner Karriere, als ich mit ihm zusammengearbeitet hatte, war das Verhältnis auch gut. Also wir haben nicht so viel miteinander zu tun gehabt, weil irgendwie er hat mich nicht so wahrgenommen, aber das Verhältnis war einfach gut und problemfrei. Es war dann auch gut, als er wieder zurückkam, weil Uli Stein dann auch am Ende seiner Karriere auch zu mir gesagt hat, du hör mal, ne, ich weiß, was du jetzt denkst vielleicht, aber nimm die Situation an und dann kannst du auch davon profitieren. Das fand ich auch gut und wir haben dann auch ein gutes Verhältnis gehabt. In den Jahren dazwischen war das Verhältnis nicht so gut, weil immer wenn er nach Hamburg kam zum Beispiel, weil das hat ihn ja gewurmt, dass er nicht mehr beim HSV war. Der HSV ist schon sein Herzensverein gewesen, hat er seine schönste Zeit gehabt und dass ich dann sein Nachfolger war, das hat ihn gewurmt und es gab manchmal Spiele, da hat er mich mit dem Arsch nicht angeguckt und da haben wir nicht, also da hast du gedacht, also da hat er mir einfach deutlich gezeigt, was er von mir hält, weil er dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte oder also es war dann so, wo du denkst immer, okay, kann man machen, muss man aber nicht und dann später war es wieder total okay, also das zeichnet ihn auch so ein bisschen aus, dass er auch sehr wechselhaft sein kann. Aber das hat bei ihm einfach nochmal dazu geführt, der war dann in jedem Spiel so super konzentriert und das war halt so ein bisschen seine Masche.
Aber wie ist es, wenn man dann plötzlich wieder Ersatzkeeper ist und als Torhüter ist man ja nochmal in der besonderen Position, dass Gegentore gegen den eigenen Verein vielleicht dann doch ja gar nicht mehr so schlimm sind.
Ja, das ist auch eher hypothetisch. So im Nachhinein denkst du das dann vielleicht, aber in der Situation, wenn du auf der Bank sitzt und du siehst deine Kollegen, wie sie das Spiel verlieren, dann leidest du schon auch mit. Auch wenn du dann vielleicht denkst, naja, vielleicht führt es dazu, dass ich jetzt doch wieder spiele. Aber das ist, also ich konnte mich mit so einem Verhalten nicht so anfreunden, weil irgendwie so eine Situation, dass die Mannschaft verliert, ist immer kacke. Ob du nur auf dem Platz stehst oder nicht, das führt nicht dazu, dass die Situation sich verbessert. Also das
okay,
ist
aber sehr kurzfristig, es muss dich doch gedacht. Wahnsinnig gemacht haben, dass du auf einmal wieder auf der Bank sitzen musstest. Ich meine, ich stelle mir dieses Bundesliga-Profi-Sein schon auch ein bisschen vor wie eine Droge. Du hast diesen Adrenalinrausch, auch diesen unglaublichen Stress, auf dem Platz zu stehen, im Fokus von zigtausenden, wenn es übertragen wird, Millionen von Menschen. Und so sehr das eine Belastung sein kann, so schön ist das auch.
Klar.
Dann bist du auf einmal derjenige, der zwar schon irgendwie noch mit ins Stadion reinlaufen darf, aber der halt auf der Bank sitzt.
Ja, klar. Also das fühlt sich alles auf einmal ganz, ganz anders an. Also dir fehlt dieser Adrenalinkick total. Du fährst nach Hause, freust dich, wenn die Mannschaft gewinnt, bist auch traurig, wenn sie verliert, aber das ist alles ein ganz anderes Level. Also du bist eben Zuschauer, zwar einer, der ein bisschen näher dran sitzt, aber du bist im Endeffekt Zuschauer und das Spiel an sich macht ja auch einfach Spaß. Also es geht ja auch darum zu spielen, weil man Spaß am Spiel hat.
Ja. Also Uli Stein, er war dann kurz da, du warst dann wieder im Tor am Ende der Saison, er ist dann zu Bielefeld gegangen, allein über das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde in der nächsten Saison könnte man eine ganze Sendung machen, da hat nämlich dann Uli Stein mit Bielefeld gegen Richard Goltz mit dem HSV 2-1 gewonnen, wurde damals auch, daran kann ich mich jetzt dann auch, das sind jetzt Momente, da kann ich mich auch dann schon dran erinnern, da wurde damals ein großes Thema drum gemacht. Der größere Kontext der kommenden Saison 1995-96 war aber dann der, dass Benno Möhmann nach einem ganz fürchterlichen Start mit 2 Niederlagen und 6 Unentschieden aus den ersten 8 Spielen entlassen wurde und es kam Felix Magath, der erst Manager beim HSV war, später dann Co-Trainer unter Möhlmann und jetzt Trainer. Wenn wir im Jahr 2019 über Felix Magath sprechen, dann hat der ein Image auch als Trainer. Zum einen der Quälix und zum anderen hat er aber auch dieses Schachdenker-Image so ein bisschen vielleicht auch etabliert und mag das ganz gerne, dass er auch als der Denker dargestellt wird. Wie war denn das damals im Jahr 1995?
Ich hatte mit Felix Magath schon relativ viel zu tun, weil er Co-Trainer war vorher bei Benno Möhlmann und ich immer montags mit ihm Also da war er mein Torwarttrainer. Da habe ich mit ihm dann immer extra trainiert. Also ja. 1:1. Felix hat auch gesagt, du sagst mir, was wir machen sollen, und ich schieße dir die Bälle um die Ohren, weil er kannte sich auch nicht.
Und es waren richtige Bälle und keine Medizinbälle.
Wir hatten auch einen Medizinball dabei, aber in der Regel war das Torwarttraining auch mit echten Bällen. Und dann, klar, wenn man wirklich nur zu zweit trainiert, macht man ja auch mal eine Pause und unterhält sich, und da habe ich schon so ein bisschen gehört, wie so seine Denkweise ist, und er war Trainer der Amateurmannschaft, und mit den Spielern hat man sich ja auch mal ausgetauscht, und da war es auch so, ja, also die haben dann wirklich Geschichten erzählt, die ich dann ja später auch erlebt habe, und da hast du so gedacht, nee, das kann eigentlich nicht sein, aber das macht er wahrscheinlich, das, ja, mit der Amateurmannschaft kann man das ja machen, so, ne, oder
was zum Beispiel?
Also, ewig lange trainieren und ja, einfach
schleifen,
bis der Arzt kommt, und die haben auch am Anfang der Saison, die haben alles weggeschossen. Die sind dann am Ende irgendwie eingebrochen, weil sie wahrscheinlich kräftemäßig das nicht durchgehalten haben oder einfach dann, weiß ich nicht, ja, vom Kopf müde waren. Aber die sind in die Saison gestartet, haben eine richtig gute Saison gespielt. Und das kam ja dann bei uns, das ist ja immer so der Effekt gewesen. Naja, und dann war irgendwann der Tag da, wo Felix Magath Cheftrainer wurde. Und da habe ich so gedacht, so Jungs, jetzt geht's los. Ich weiß genau, was passiert. Du wusstest
als Einziger, was auf die Mannschaft
kommt. Ja, nicht als Einziger, aber ich, ja. Die anderen haben es vielleicht auch geahnt, weil, wie gesagt, man hat das dann von der Amateurmannschaft gehört. Aber klar, dass er das so 1:1 umsetzt, das hat keiner erwartet.
Und war das damals Mitte der 90er auch eine besondere Qualität, oder gab es damals auch andere Trainer? Also aus den Ende der 70er hat man mit Merkel einen Trainer gehabt, gegen den haben die Bayern-Spieler revoltiert, als es hieß, der soll zu den Bayern kommen. Der hatte auch so ein strenges Image. Da ging es aber weniger darum, die Spieler körperlich über ihre Grenzen immer wieder hinwegzuführen, sondern es ging eher um Menschenführung. Ernst Happel war jetzt auch nicht derjenige Trainer, der ums Eck gekommen ist und gesagt hat, hey Ritschi, schön dich zu sehen, und wie geht's der Familie und den Kindern? Der hatte auch eine andere Ansprache. War Felix Magath damals auch ein besonderer Fall innerhalb der Bundesliga-Trainer?
Ja, klar. Also ja, da gab es noch Werner Lorand, dem man das so ein ähnliches Verhalten nachgesagt hat. Das kann ich jetzt aber nicht beurteilen, weil ich unter dem nicht trainiert habe. Aber ja, ich glaube, weil der Erfolg war ja relativ, also der kam ja relativ schnell, der hat sich ja schnell eingestellt, und dann wurde da vielleicht auch hier und da mal mehr draus gemacht. Also wenn du in der Mühle drin bist, wie gesagt, gewöhnt man sich relativ schnell dran. Aber so, klar, gab's einfach zu viele Phasen, auch wo du so am Ende der Woche gedacht hast, oh, ich habe ganz schön schwere Beine.
Ja, wie soll denn
das am Wochenende gehen? Und dann ging es ja doch irgendwie. Ja.
Also der sportliche Erfolg war da. Am Ende der Saison mit einem 4:1 auswärts in Frankfurt sprang der HSV am letzten Spieltag dann auf einen UEFA-Cup-Platz. Das heißt, eine Saison drauf habt ihr UEFA-Cup gespielt. Es gab aber zwei merkwürdige Spiele jetzt, die dich betreffen in dieser Spielzeit 95-96. Und zwar einmal ein 5:1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, wo der HSV nach 31 Minuten schon 4:0 führt. Und in der 75. Minute schießt du ein Eigentor. Und wirst in der 87. Minute ausgewechselt.
Echt?
So ist es notiert. Dann muss es ein Eigentor gewesen sein. Ich habe auch keine Bilder dazu gefunden.
Ich wurde ausgewechselt.
Aber kannst du dich an die Auswechslung erinnern? Der Ersatzkeeper, und ich habe mich gefragt, ob das damals der Felix Magath Signature-Move war, wenn er 5:1 gegen ein Team gewinnt, so wie er es dann später mit Bayern und Wolfsburg gemacht hat, dass er dann sagt, hier, ich kann sogar den Torhüter wechseln. Aber das heißt, es ist jetzt für dich kein so besonderes Spiel, dass du mir jetzt da alles zu erzählen kannst.
Also jetzt, wo du es sagst, kommt so eine ganz, ganz, ganz dunkle Erinnerung. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer für mich eingewechselt wurde. Wahrscheinlich irgendwie ein Amateur.
Das werde ich gleich nachreichen. Was du mir aber dann auf jeden Fall, daran wirst du dich noch erinnern, ist das Spiel in Rostock. Da hast du nämlich nicht nur auf deiner Position
gespielt. Das stimmt.
Und eingewechselt für dich wurde, also du wirst als Eigentorgeber zum 4:1
geführt. Ah ja, der Ball sprang von der Latte an meinen Oberschenkel und dann ins Tor.
Siehste, so kommt es nämlich zurück. Holger Hiemann.
Holger Hiemann, okay. Exit.
Ja, auch gut. Okay, da, aber dann haken wir ab. Keine größere Geschichte dahinter. Aber dieses Auswärtsspiel in Rostock, da hast du nicht nur als Torhüter gespielt.
Ja, da war die Situation vor dem Spiel so, dass wir hatten einige kranke, verletzte Spieler. Also es standen nicht allzu viele mehr zur Verfügung für das Spiel am Wochenende. Und von den Regularien war es damals so, dass du, glaube ich, nur 2 oder 3 Vertragsamateure im Kader haben durftest. Also wir hatten echt ein großes Problem, genug Leute auf den Platz zu kriegen oder auf den Spielberichtsbogen. Und dann kam Felix Magath, der mit dieser Maßnahme auch ein bisschen gegenüber dem DFB protestieren wollte oder darauf hinweisen wollte, dass eben das Quatsch ist. Und halt meinte so, du, wenn es das Spiel hergibt und wir vielleicht irgendwie nochmal nachlegen müssen, dann was hältst du davon oder würdest du das machen? Und so, dann habe ich gesagt, naja gut, ich habe im Leben nicht dran gedacht, dass es dazu kommt, aber habe gesagt, ja okay, Trainer, machen wir. Und dann wurde sogar noch schon ein Trikot für mich vorbereitet. Das hatte aber dann die falsche Farbe und dann kam es nämlich dazu, dass das Trikot, mit dem ich gespielt habe, wurde dann überklebt und also ich hatte dann so ein gebasteltes Trikot an. Sah nicht besonders gut aus.
Hattest auch nicht noch, so wirklich viele Chancen, so ganz kleine.
Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht einmal nicht im Abseits gestanden. Also so eine halbe Halbchance habe ich gehabt, genau. Hat sich nicht rentiert, war ein stiller Protest von Felix Magath und wir haben das Spiel, glaube ich, 2-0 verloren.
Genau, das ging 2-0 aus und er hat gesagt, naja, ich wollte versuchen, halt ob vielleicht noch was geht und das war dann kurzes Auftreten mal für ein paar Minuten als Stürmer. Die Saison ging in den UEFA Cup, in der nächsten Saison 96-97, faszinierende Zeit, Jörg Alberts ging damals zu den Rangers, Letschkow zu Marseille, Carsten Kober hat den Verein zu Hertha verlassen. Ich vermute, dass es auch ein Wechsel war, der für dich auch eine Bedeutung hatte, weil ihr einfach so lange zusammengespielt habt und aus einer ähnlichen Altersklasse kommt. Im DFB-Pokal lief es ganz gut und auch im UEFA-Cup erst gegen Monaco ausgeschieden, aber in der Bundesliga, da lief es richtig schlecht für den HSV und nach einem 0-4 gegen Köln am 32. Spieltag seid ihr abgerutscht bis auf den 15. Tabellenplatz. Damals gab es ja noch keine Relegation, das heißt 16. Tabellenplatz wäre Abstieg gewesen. Felix Magath wurde auf einer, wie man jetzt im Nachhinein hört, legendären Grillparty von Uwe Seeler, der damals HSV-Präsident war, entlassen. Und Ralf Scheer hat die Saison dann zu Ende gebracht. Und es gab in diesem Jahr aber auch ein denkwürdiges Derby von dir gegen den FC St. Pauli. Und da haben wir im Intro nämlich auch einen Ausschnitt von gehört. Soll ich es erzählen oder möchtest du?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Eigentlich habe ich es verdrängt.
Ja, das könnte tatsächlich in diesem Fall so sein. Also in der 85. Minute schießt der HSV das 2-1 im Derby gegen St. Pauli. Dann gibt es einen Befreiungsschlag von dir oder ich weiß nicht, ob es ein Pass sein sollte. Der landet direkt bei einem St. Pauli-Spieler. Das war der Russe Pisarev. Der liegt quer zu Scharping. Der macht das 2-2. Und mich interessiert das Spiel jetzt nicht, weil ich darauf hinweisen möchte, hey, du hast mal einen Fehler gemacht in deiner Karriere, sondern mich interessiert, weil es eben im Derby war gegen den St. Pauli und ich mir die Frage gestellt habe, wie war es denn damals? Da sind wir jetzt quasi dann zweite Hälfte der 90er. Was muss man sich in Hamburg anhören, wenn man so ein Derby gefühlt verliert?
Wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückblicke, dann muss man wirklich sagen, das war der absolute Tiefpunkt oder das war echt der Worst Case, definitiv, weil die Saison war eben ein bisschen holprig, fing ganz ordentlich an, aber nach hinten raus echt kacke.
Aber schlimmer als die Abstiege mit Freiburg?
Na ja, das sind ja andere Voraussetzungen gewesen. In Freiburg war es ja durchaus denkbar, dass man absteigt, beim HSV natürlich nicht. Und wenn die Erfahrung oder die Erwartungen sind in Hamburg auch immer hoch gewesen und ist schon vergleichbar natürlich. Abzusteigen aus der Bundesliga ist nochmal was anderes und finde ich deutlich schmerzhafter, als wenn du mit dem HSV nicht die Quali für den UEFA Cup schaffst. Aber so ein Abstieg, der tut schon richtig weh. Und aber dieses Spiel war natürlich ein Derby in Hamburg. Dann, wir haben das Spiel zwar nicht verloren, aber haben eben das Spiel nicht gewonnen, kurz vor Schluss durch so eine Aktion. ja, das wird mir heute noch erzählt und zwar nicht mehr so vorgeworfen, aber das sind so Sachen, die vergisst niemand. Also kein Fan, kein Internet vor allen Dingen, keine Datenbank.
Nee, dieses Spiel findet man auch.
Kein Podcast vergisst das und klar, damit ist eine ganze Menge kaputt gegangen irgendwie so in der Wahrnehmung, weil bis dahin hatte ich eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Standing in Hamburg und das war dann schon dadurch ein bisschen eingetrübt.
Und wie waren Derbys damals generell? Ihr hattet viel mehr Spiele gegen Werder Bremen, was ich jetzt auch mal als Derby klassifizieren würde, gegen St. Pauli halt immer, wenn St. Pauli mal in der ersten Liga gespielt hat. Du hast 87 Jahre angefangen, 1983 gab es den Fall von einem getöteten Werder-Fan am Rande eines Derbys. Wie waren denn damals die Derbys? War da Gewalt ein Thema? War das eine Rivalität, die vor allem über die Medien stattgefunden hat? Wie hast du das als unmittelbar Beteiligter wahrgenommen?
Also ich hatte das Gefühl tatsächlich am Anfang, dass es natürlich war es ein Derby und Rivalität, aber bei weitem nicht so, wie es jetzt dargestellt wird oder wie es jetzt ist. Also das hat sich in meiner Wahrnehmung speziell in den letzten 10 Jahren oder vielleicht seit, sagen wir mal, vielleicht Anfang der 2000er. Also vielleicht doch schon ein bisschen länger, aber also bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich zum Beispiel nach Bremen, nach Freiburg gegangen bin, also 98, ja, war es ein Derby, aber es war jetzt für mich gefühlt nicht größer als gegen St. Pauli oder irgendwie aggressiver oder so. Ich habe so eher das Gefühl gehabt, das hat
sich dann... Woher kommt denn das?
Weiß ich nicht, sicherlich höhere Berichterstattung oder größere Berichterstattung, mehr Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Fußball eben durch die Berichterstattung, eine größere Plattform in den Medien. Du hast es ja heute auch, finde ich, dass du natürlich auch immer noch Gewalt hast in den Stadien, rund um die Stadien. Ich glaube aber, dass die Leute, die mit dem Fußball was zu tun haben, weniger oder dass der Anteil höher wird an Leuten, die gar nicht irgendwie dem Fußballumfeld zuzuordnen sind, dass es da auch so ein bisschen Krawalltourismus gibt oder dass das auch als Plattform genutzt wird, um Aufmerksamkeit zu erwecken. Und dann ist so ein Derby natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit. Ja, und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, so durch diese ganze Globalisierungsgeschichte, also Support Your Local Team spielt eine sehr viel größere Rolle. So, ne, der Fußball nimmt einen größeren Platz ein, finde ich, für viele Leute als einziges Medium der Bestätigung oder wo man sozusagen seine Freude rauszieht. Und das verteidigen die Leute jetzt vielleicht anders oder intensiver oder fühlen sich bedrohter durch die anderen, obwohl das war auch ein bisschen mein Problem. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich eigentlich ganz froh bin, dass St. Pauli auch da ist. Und das kam dann natürlich in diesem Worst-Case-Szenario dann doppelt zum Tragen, weil natürlich so Derby ist für so eine Stadt das Schönste, was es gibt. Und ich habe immer gesagt, Leute, seid doch froh, dass St. Pauli, dass wir das Derby in der ersten Liga spielen können. Die zweimal im Jahr, also einmal ein Auswärtsspiel weniger, ihr müsst nicht irgendwie nach Wattenscheid fahren zum Beispiel, seid doch froh, ich freue mich auch darüber, dass ich in Hamburg spielen kann und so ein Derby, das eine Woche lang, also eine Woche vorher und eine Woche danach, bestimmt es auch ganz viel das Leben in der Stadt, das ist das Schönste, was es gibt. Und natürlich ist wichtig und das ist auch mir wichtig gewesen, dass der HSV vor St. Pauli steht, dass wir sie schlagen. Aber ich kann doch, also ich finde das gut, dass sie da sind. Und das wurde mir so oft dann auch natürlich dann danach ausgelegt, so als St. Pauli-Sympathisant. Gab Leute, die haben gesagt, irgendwie, das kursierte das Gerücht, ich hätte einen St. Pauli-Aufkleber am Auto und ein Tattoo und so.
Da wärst du doch nicht mal aus Trainingsgelände
beim Damit hat doch, damals hat sich niemand tätowieren lassen. Also.
Und du erst recht
nicht. Nee, heute noch nicht.
Also, kein St. Pauli-Tattoo am Körper von Richard Goltz, aber zu dieser Zeit vielleicht auch kein HSV-Tattoo mehr. Wir gehen jetzt dann aus der Saison 96-97, wo der Abstieg dann vermieden werden konnte, aber eben Felix Magath dann nicht mehr Trainer sein durfte, in die Saison 97-98. Und du hast gesagt, dass du anders wahrgenommen wurdest nach diesem Fehler im Derby gegen St. Pauli. Hat das dann auch damit zu tun, dass zu 97, 98 ein richtiger Umbruch beim HSV stattgefunden hat und auch die Torhüterposition betroffen war? Also es kam Frank Pagesborf als Trainer, es kamen unglaublich viele Spieler, Anthony Yeboah, Rodolfo Cardoso, Jacek Dembinski, Thomas Gravesen, Ingo Hertz, Andreas Zeyer, aber eben auch Sasa Ilic von Pusan Daewoo, zweite koreanische Liga, und wichtiger vielleicht noch Hans-Jörg Butt, 23 Jahre alt damals, vom VfL Oldenburg. Und war dir da klar, dass es da um deine Position geht und dass er dich ersetzen würde? Oder wie wurde dir das kommuniziert?
Ja, es war schon, oder ich glaube, Felix Magath hatte schon auch den Gedanken gefasst. Der wurde ja, also der war ja dann nicht mehr Trainer, aber hat ja schon die Planung für die neue Saison sicherlich mitgestaltet. Und meine Saison war ja auch nicht so gut. Die fing ganz gut an, aber nach hinten raus war es dann wirklich nicht mehr gut. Die Mannschaft hat auch nicht mehr so richtig gut funktioniert. Es gab dann eben auch noch so zwei Lager, weil die einen wollten halt oder waren genervt davon, dass sie immer kaputt waren. Also es gab eine Fraktion, die meinetwegen für und eine, die gegen den Trainer war. Insofern, dass, also die einen haben gesagt, komm, wir können es nicht ändern, wir müssen hier weiterziehen. Die anderen haben gesagt, oh, wir haben so ein bisschen am Lamentieren. Also die Stimmung war schlecht. Und ich war Kapitän in der Situation in dem Jahr und stand so ein bisschen dazwischen.
Und das war auch Felix Magath damals bewusst. Er hat auf dieser legendären Grillparty zu Uwe Seeler angeblich gesagt, zwei Spieler, Spörl und Kmetsch, glaube ich, will er aussortieren und dann mit hartem Training die letzten beiden Spiele gewinnen. Und Uwe Seeler war wohl so, dass er im ersten Moment gesagt hat, super Idee, so machen wir das, und musste dann von den anderen Anwesenden des HSV-Vorstands daran erinnert werden, dass die Grillparty eigentlich dazu angesetzt worden war, Felix Magath zu entlassen, der auch schon mit seinem Anwalt zu dieser Grillparty übrigens gekommen war. Also völlig irre, wenn das alles so stimmt.
Da weißt du tatsächlich mehr als ich. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht gut gespielt zum Ende der Saison. Felix Magath hat mich aber nicht aus dem Tor genommen. Also er wusste, dass ich schon versucht habe, für ihn zu kämpfen oder auch einfach der Meinung war, das macht keinen Sinn, über einen Trainer nachzudenken. Wir müssen einfach Gas geben, auch wenn das jetzt vielleicht alles nicht so toll ist. Ja, und hatte aber den Transfer von Jörg Butt auch entweder mit initiiert, aber es war seine Idee, oder er hat dem eine Zustimmung gegeben, und dann war er nicht mehr Trainer, und Frank Pagelsdorf hat dann in Vorbereitung der neuen Saison wollte unbedingt einen neuen Torwart haben. Das habe ich auch von anderen Kollegen gehört, die nämlich von ihm oder von einem Berater angesprochen wurden, hier willst du nicht zum HSV kommen, die wollen unbedingt einen neuen Torwart haben. Also mir war schon klar, spätestens in der Sommerpause, da wird sich irgendwie was tun, große Konkurrenz. Jörg Butt hatte niemand so richtig auf dem Zettel, der kam eben aus Oldenburg. Und ja, eigentlich der Königstransfer von Pagelsdorf war Sasa Ilic aus Korea.
Halt. Pusan Daewoo.
Auch ein guter Junge, aber stellte sich dann relativ schnell raus, dass er nicht die Verstärkung ist, die sich der Trainer vorgestellt hat. Und dann blieb nur noch Jörg Butt, und er hat es auch einfach gut gemacht, muss man ja sagen. Dann auch seine Karriere war ja auch außerordentlich gut. Ja, und dann war für mich klar, okay, dieses eine Jahr, nachdem dann am Anfang klar war, dass ich nicht spiele, muss ich jetzt irgendwie noch gestalten, beziehungsweise muss halt jetzt mal gucken, dass es dann auch nach der langen Zeit vielleicht auch der richtige Moment ist, mal was anderes zu machen. Hatte die Möglichkeit, im Winter zu wechseln. Da gab es mehrere Möglichkeiten. Einmal war Sporting Gijón interessiert. Mhm. Die sind dann danach abgestiegen. Das war auch gut, da nicht hinzuwechseln. Der Transfer hat sich zerschlagen. Die andere Option war im Winter tatsächlich Tottenham. Okay. Als Christian Groß da Trainer war, da habe ich schon gedacht, boah, das wäre jetzt mal wirklich eine tolle Sache. Der HSV hat leider gesagt, nee, ist nicht, du musst bleiben. Da war ich natürlich in dem Moment extrem enttäuscht. Bin dann ja zur neuen Saison nach Freiburg gegangen, und das war natürlich auch eine Top-Entscheidung. Es war eine absolut tolle Zeit in Freiburg. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit England oder Tottenham. Wer weiß, wie es da gelaufen wäre, aber Freiburg war eine tolle Zeit, von daher bin ich da jetzt nicht so böse, oder so oder so wäre es gut gewesen. Für die Familie war es toll in Freiburg. Wir sind da alle zusammen gewesen, Kinder sind da groß geworden. in einer absolut professionellen Umgebung mit tollen Menschen, die jetzt zum Teil auch noch da sind. Also das, was man von einem Verein im Optimalfall haben will, wird da ganz viel geboten. Wir sind natürlich auch ein, zweimal abgestiegen in der Zeit, aber so zum Arbeiten war das toll. Arbeiten und Leben in der Kombination war unschlagbar.
Ja, aber jetzt machen wir nicht das Kapitel Freiburg zu, bevor ich es aufgemacht habe. Vorher müssen wir das HSV-Kapitel beschließen. Und da würden mich zwei Sachen interessieren. Zum einen, was du ja jetzt zum wiederholten Mal inzwischen dann in der Situation, dass du dich behaupten musstest. Und nachdem sich das mit Sasa Ilić dann nicht so als der Königstransfer herausgestellt hat, sondern man eben dieses Torhüter-Talent gesehen hat, was du ja jetzt ein bisschen in der Rolle wie Uli Stein damals, als du kamst. Wie hast du versucht, diesen Konkurrenzkampf zu gestalten?
Also ich habe eigentlich von meiner Seite aus in all den Jahren immer versucht, ein gutes Verhältnis zu den Kollegen zu haben. Also ich habe nicht versucht, durch irgendwelche, weiß ich, Traumasalbe in die Unterhose zu schmieren, um dann...
Wer hat das gemacht? Das ist doch jetzt kein Beispiel.
Das sage ich nicht, das gab es
tatsächlich. Ach komm, das ist doch verjährt.
Nein, aber also es war immer Konkurrenzkampf irgendwie mit offenem Visier und auch kollegial und so war es in der Phase auch. Also Sascha Ilić kam eben aus Korea mit der großen Chance in Deutschland jetzt spielen zu können. Jörg Butt hat auch die Chance gewittert und wir sind aber alle so, also wir waren uns relativ ähnlich von der Mentalität her und wir haben super zusammengearbeitet und haben uns...
Vom Torwartspiel her auch? Also Hans-Jörg Butt galt ja schon als einer der Torhüter, der auch sehr gut mit dem Fuß war, dann natürlich die berühmten Strafstöße, die er ausgeführt hat. Wart ihr euch auch vom Torwartspiel ähnlich?
Also was ganz oft passiert jetzt so nach 10 Jahren, nachdem ich aufgehört habe, werde ich ganz oft so, ich weiß nicht, ob das bei ihm auch so ist, ob er mit mir verwechselt wird, aber die Leute, ich werde ganz oft auch darauf angesprochen, ja, oh Mensch, die haben so viel Elfmeter geschossen und so.
Ja, einen nee, einzigen. Du hast sie gehalten. Du bist einer der besten Elfmeter-Parierer.
Genau. Ich habe sie gehalten, der Butt hat sie geschossen. Nee, ich sage dann immer, ja, ich habe nur einen geschossen. Das war im Pokal gegen Bayer Leverkusen Amateure.
Genau, in der ersten Runde damals. Als entscheidender Schütze.
Ja, erst gehalten und dann war ich so voller Adrenalin, habe gar nicht zu den anderen geguckt, habe den Ball genommen und reingehauen und dann war vorbei. Ja, genau. Also wir sind uns ähnlich so. Er ist groß, ich bin groß. Auch so auf den ersten Blick aus 100 Meter Entfernung könnte man uns tatsächlich verwechseln. Wir sind beide auch eher unspektakuläre, also sachliche Torhüter gewesen, die jetzt nicht so viel Shishi gemacht haben. Also klar waren wir uns ähnlich, aber er war halt jemand, der von unten, also aus der jüngere Shootingstar und der nach oben wollte und hat die Chance einfach genutzt. Ist auch sicherlich in eine Nische reingestoßen, wo die Stimmung mir gegenüber nicht so positiv war. Also jeder, der jetzt gekommen wäre, den hätten sie mit offenen Armen empfangen. Und er hat das total verdient und also wir haben nicht ein böses Wort miteinander gewechselt oder so, das war total okay. Für mich war der Zeitpunkt gekommen zu gehen, das war mir klar, das wusste ich und deswegen war das für mich überhaupt kein Problem, dass jetzt da jemand anderes im Tor stand. Im Gegenteil, ich war dann auch erleichtert, dass er es in den Jahren danach so gut gemacht hat, weil wäre nichts Schlimmeres, als wenn mein Nachfolger irgendwie sich die Bälle selber reinwirft, dann hätte auch jeder gedacht, wie schlecht war denn erst der Vorgänger. So.
Ja, okay, so habe ich da jetzt gar nicht drauf geguckt. Aber die zweite Frage, die ich dazu noch habe, das war jetzt dann dein Abschied vom HSV nach 11 Jahren. Also wir sprechen jetzt dann über das Jahr 1998, da bist du dann nach Freiburg gegangen. Am letzten Spieltag hat der HSV ein Heimspiel gegen den schon feststehenden Meister, erste FC Kaiserslautern. War das jemals angedacht, dass das für dich ein Abschiedsspiel sein könnte?
Nee, ich habe es ja auch gar nicht gemacht. nein, die Situation war zum Ende mit Pagelsdorf ein bisschen gespannt, weil 2-3 Wochen vorher oder 1-2 Wochen beim Auswärtsspiel in Dortmund gab es ein paar Spieler, die abends irgendwie zu lange noch nicht im Bett waren. Also ich war mit dabei, wir saßen irgendwo bei einem auf dem Zimmer und haben uns unterhalten. Und also tatsächlich weder Alkohol noch sonst irgendwas. Und wir sind dann sogar noch, wir waren einfach ein bisschen doof irgendwie, so alle Frustrierten haben sich zusammengetan und haben dann noch, also nicht nur auf dem Zimmer, sondern wir waren noch unten in der Hotelhalle um, weiß ich nicht, 11:30. Also war sicherlich extrem dämlich. Und dann am nächsten Morgen hat Pagelsdorf dann alle Feldspieler nach Hause geschickt. Mich hat er gedacht, braucht er vielleicht noch in dem Spiel. Die anderen mussten dann, ich glaube, es waren 2 oder 3 Jungs, mussten dann irgendwie mit dem Zug nach Hause fahren. Ich bin dann halt noch da geblieben, weil hätte ja so, Torwart braucht man vielleicht
hätte
so noch.
Hätte sein können, dass wieder,
genau, wieder eine rote Karte kommt.
Genau.
Und ja, und dann war auch klar, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch ein Abschiedsspiel kriege. War halt irgendwie, ja, war ja, wie das so ist, ne? Bist beleidigt, dass du nicht spielst und auch dann tun sich ein paar zusammen und dann kommen so komische Geschichten raus.
Mhm. Gut, ich meine, ist ja auch nicht immer Platz für Sentimentalitäten. Es ging ja auch irgendwie auch in diesem letzten Spiel noch um irgendwas. So ist es ja immer. Aber jetzt beginnt dann deine Freiburger Zeit, auf die du schon eingegangen bist. Also Tottenham hat sich dann im Sommer nicht mehr gemeldet. Und wie kam es dann zum SC Freiburg?
Das kam dann so, wir hatten, es gab im alten Trainingsgelände am Ochsenzoll in Norderstedt, gab es so einen Raum, wo sich Spieler nach dem Training immer getroffen haben und zusammengesessen haben, ein bisschen gequatscht haben irgendwie so. Und da war auch Andi Zeyer dabei, der ja zum HSV kam.
Genau.
Und so zum Ende der Saison ja, unterhält man sich so, was machst du und hier und so. Ja, dann war klar, ich suche nach einem Verein. Und dann sagte Andi irgendwie so, ja, wäre nicht Freiburg für dich eigentlich interessant? Und so sage ich, ja klar, warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob er danach bei Volker Finke angerufen hat, aber irgendwann meldete sich mein Berater, Wolfgang Vögel, bei mir und sagte, du, ich habe hier mit Freiburg gesprochen und so, die sind interessiert, die suchen einen Torwart, steigen ja vielleicht noch auf. Also es war zu dem Zeitpunkt, war es noch nicht klar, die waren halt auch im Aufstiegskampf. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also ich war ein Jahr vorher, war ich in Freiburg, weil ich eine Schulterverletzung hatte. Die habe ich mir im Derby geholt gegen St. Pauli. Allerdings nicht bei dem Spiel, sondern einem davor. Und hatte Schulterprobleme, bin zu Klümper gefahren, habe die irgendwie tagelang behandeln lassen, hat auch nicht funktioniert und war dann halt ein paar Tage in Freiburg und habe so dieses ganze Drumherum da genossen. Schöne Stadt, locker draußen gesessen im Café und so. Es war alles toll und da habe ich schon einen guten Eindruck gehabt. Wir haben in Freiburg auch 1-2 Mal gespielt. Und das war auch gut. Also das Stadion war nett. Das war alles. Ich hatte einen total positiven Eindruck. Ja, und dann sagte Vögel, du, der Finke ruft dich mal an und dann sprecht ihr mal. Und dann haben wir telefoniert. Und ja, da habe ich gedacht, klar, warum nicht? Und haben uns dann verabredet an einem trainingsfreien Tag, Dienstag oder Mittwoch. Freiburg hat dann für mich einen Flug nach Basel organisiert. Volker Finke hat mich dann am Flughafen abgeholt und dann war das echt.
Was für ein Auto fuhr Volker Finke im Jahr 1998?
Das war ein Peugeot, wie man da unten sagt. Also das ist schon 10 Jahre alt und das konnte man daran erkennen. Volker Finke hatte offensichtlich eine Sammelleidenschaft. Der ist jedes Jahr zum Skifahren gefahren und hat dann diese in Frankreich,
also
nicht zum Skifahren, sondern in Frankreich hast du auch so eine Vignette und er hat da, ich glaube, von den letzten 8 Jahren Dinger so übereinander oder so in einer Reihe an der Scheibe gehabt, also da konntest du schon locker erkennen, wie alt das Auto ist, aber fuhr gut und so. Und
dann erstmal Radio angemacht, Kassettenrekorder und schön die Timelife-Hits des Summer of Love oder…
Nee, aber das war total lustig, weil er hat mich dann am Flughafen abgeholt und sagt, ah, komm, wir fahren jetzt nach Basel, weil die waren wirklich im Aufstiegskampf und er sagt, ich will jetzt nicht, dass uns in Freiburg irgendjemand sieht und das so ein bisschen dann Unruhe bringt. Wir fahren nach Basel, da können wir in Ruhe quatschen und dann fahren wir in die Innenstadt, gehen in ein Restaurant, um was zu essen und kommen in den Laden rein und was passiert, steht einer da und sagt, ah, Herr Goltz, was machen Sie denn hier? Herr Finke, wollen Sie unseren Torwart wegholen?
Ja, also war es ein Hamburger, ja?
Zumindest ein Hamburger oder ein Sympathisant. Und ich meine, HSV-Fans gibt es auf der ganzen Welt. Da kannst du hinkommen, wo du willst. Das ist echt unglaublich, wie groß die Fanbase ist. Und das war schon extrem lustig.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast dann später mal gesagt, im Rückblick, in Freiburg habe ich eine andere Art und Weise kennengelernt, mit dem Fußball umzugehen. Dort wurde mehr reflektiert und miteinander geredet. Und ich habe bald gemerkt, so geht es auch.
Ja, das fing schon damit an, dass wir zum Beispiel in der Vorbereitung auf so ein Bundesligaspiel haben wir zu Hause geschlafen. Mhm. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, undenkbar, sag mal, weil ich kann ja nicht zu Hause schlafen, da stört mich doch alles, da wäre ich abgelenkt, da kann ich nicht schlafen und was ist, wenn die Kinder nerven und so, mhm. Aber natürlich geht das, alles eine Frage der Einstellung. Und dann haben wir morgens trainiert, immer 5,5 Stunden vorm Wettkampf. Mhm. So, kein Verein hat das gemacht. Wir haben trainiert. Da habe ich am Anfang
normalerweise gedacht, macht man nur Anschwitzen, Essen, ja, Mittagsruhe, Spaziergang und dann.
Ja, also in Freiburg war es in den ersten Jahren so, da wurde zum Beispiel am Tag vor dem Wettkampf wurde gar nicht trainiert. Also wir spielen am Samstag, haben Freitag frei. Da habe ich schon gedacht, ey, okay. Komm mal, was macht ihr denn hier eigentlich so, ne? Und dann Samstagmorgen trainieren vor dem Wettkampf 5,5 Stunden. Das war halt so.
Also nicht 5,5 Stunden trainieren, sondern quasi 5,5 Stunden vor dem Wettkampf.
Genau. Du hast dann meinetwegen am Mittwoch, Donnerstag noch ein bisschen Gas gegeben, hast dich am Freitag erholt und hast dann sozusagen Aktivierung am Samstag gemacht, 5,5 Stunden vor dem Wettkampf, dann Nudeln gegessen und bist im Stadion geblieben. Also nichts irgendwie im Hotel gelangweilt. Das war nämlich das, was Finke auch gesagt hat. Ja, ich habe alle möglichen Trainer gefragt, alle Spieler von anderen Vereinen, was macht ihr am Freitag im Hotel vorm Spiel? Und keiner hat irgendwas Vernünftiges gesagt, keine Videoanalyse oder sowas, sondern die haben alle gesagt, ja, wir haben uns gelangweilt. Dann sagt er, das können wir auch zu Hause machen.
Okay.
Ja, und dann haben wir uns eben morgens getroffen, haben trainiert und haben dann gegessen, sind dann im Stadion geblieben. Dann hast du dich halt im Stadion noch eine Stunde gelangweilt. Aber so, das war einfach alles ein bisschen entspannter und wir haben auch gewonnen und haben gute Spiele gemacht. Also es funktionierte, das war relativ schnell klar. Und so von der Sorte gibt es auch noch andere Beispiele.
Welche denn?
Ja, so Kleinigkeiten auch. Wir haben dann so Schnelligkeitstests gemacht mit der Lichtschranke. So einfach Lichtschranke aufgebaut, durchgelaufen und jeder wollte sofort seine Ergebnisse sehen. War total spannend und du bist natürlich auch gelaufen, wie du sonst nicht laufen würdest wahrscheinlich. Und das führte aber dazu, also man hat schon gemerkt, dass Volker Finke, den muss man ja auch immer mit Achim Sarstedt, finde ich, in einem Atemzug nennen, weil die beiden haben sich super gut ergänzt und Volker Finke wäre sicherlich ohne Achim Sarstedt auch nicht so erfolgreich in Freiburg gewesen. Also Achim Sarstedt auch als der große Denker und Stratege, der auch ganz viel Trainingsplanung gemacht hat und Trainingssteuerung und ja auch alle möglichen Spieler beobachtet hat, der hat eigentlich auch nur im Auto gewohnt und so. Also wirklich ganz, ganz wichtiger, extrem wichtiger Part. Und ja, die waren auch die ersten, die eben so Schnelligkeitstraining oder auch dann eben die Messungen gemacht haben. Und dann hast du aber auch gemerkt, in Freiburg ist ja auch fast niemand zum Training gekommen, was so Medien betrifft. Also wenn da mal einer kam, war große Aufregung. Und irgendwie war den beiden schon auch wichtig, dass Rest Deutschland auch davon erfährt, wie innovativ wir sind. Also wenn dann
die hatten irgendwie missionarischen Eifer.
Ja, so ein bisschen schon. Also kann ich auch verstehen, weil irgendwie ja hier die kleinen Freiburger Studenten da und so, was machen die da? Und wenn dann irgendwie auf einmal, hast du gesehen, hier Sat.1 hat seinen Kamerawagen da oder hat ausgepackt und so.
Dann kamen die besonderen Übungen.
Dann kam Finke und sagt, Achim, bau mal die Lichtschranke auf. Wir machen heute Schnelligkeitstest. Und wir haben dann gesagt, ey.
Aber war das so damals tatsächlich so innovativ im Jahr 1998?
Ja, doch. Verrückt. Also vom HSV kannte ich das nicht. Vielleicht haben es andere Vereine auch gemacht, aber die haben es halt dann nicht gemacht, wenn die Kameras kam, sondern irgendwie, wenn es keiner gemerkt hat.
Und wie war das Torwartspiel für dich in Freiburg? War das auch anders als beim HSV?
Naja, das fing ja damit an, dass ich dann auf einmal einen Torwarttrainer hatte und mit dem auch individueller trainieren konnte und klar, ich war in der Hinsicht schon ein bisschen mehr gefordert, weil man natürlich auch versucht hat, den Ball laufen zu lassen. Also ich habe viel mehr Kontakte am Fuß gehabt, musste mich dann auch anpassen. Und bin der Meinung, dass ich mich da auch dann auch noch ein Stück mit 30 dann noch verbessert habe. Und also es hieß ja nicht ohne Grund, glaube ich, die Breisgau-Brasilianer, die gibt es ja heute immer noch, obwohl die in der Form das, glaube ich, nicht mehr so gespielt haben. Aber wir haben echt wir haben gute Kicker gehabt, mit denen man das auch sehr gut spielen konnte.
Ja, ich habe das nochmal versucht im Nachhinein nachzuvollziehen und da gab es zum Beispiel einen Spielbericht aus einem UEFA-Cup-Spiel, da schrieb dann der Kicker, das war im Jahr 2001, war das dann die UEFA-Cup-Saison, ja, Freiburg tritt im bekannten 2-6-2 an und ich dachte mir, um Gottes Willen, 2-6-2 und dann habe ich mir eben mal die Starterstellung angeguckt und ich meine, das ist ja erstmal nur eine Notation und wie das auf dem Feld ist, ist ja was anderes, aber was damals ja Freiburg meiner Erinnerung nach unterschieden hat von vielen Bundesligisten, war, dass man eben zum einen im Ballbesitzfußball spielen wollte, dass er auf kurzen Pässen basierte, dass auch das Passspiel kultiviert wurde, also durch viele Trainingsübungen, davon hat ja auch Volker Finke viel erzählt, dass der Torhüter dadurch auch mit eingebunden war und vor allem aber, dass es viele Situationen gab, in denen sich unverhältnismäßig viele Spieler im Vergleich zu anderen Bundesligisten in der gegnerischen Hälfte befunden haben. Musstest du dann besonders häufig rauskommen, um zu retten? Musstest du das Torwartspiel vielleicht schon ähnlich interpretieren wie später dann Manuel Neuer, der ja ganz oft so weit vor seinem Tor stand? Weil dazu konnte ich leider weniger finden.
Nee, also es führte nicht dazu, dass wir sehr weit hoch oder sehr hoch standen. Ich kann mich erinnern, als ich kam, haben wir mit einer Viererkette gespielt und das wurde dann relativ schnell nach ein, zwei Jahren eine Dreierkette. Damit waren wir schon relativ innovativ. Mhm. So, ja. Ne? Also das war dann... ja, ich glaube, die meiste Zeit haben wir dann wirklich mit einer Dreierkette gespielt. Und ich weiß, Volker Finke hat die Aufstellung, also dann was im Mittelfeld sich, hat da vier Leute sozusagen als Block hingestellt, also wie so ein Würfel. Da standen dann vier Namen und die haben aber alle Freiheiten gehabt.
Rotiert.
Dann haben rotiert, also da hat keiner auf der Position gespielt, wie es auf der Tafel stand. Und das war auch so ein bisschen das Prinzip von ihm, den Spielern einfach auch ganz viel Freiheiten zu lassen. Also er hat die Ordnung vorgegeben, es hat sich aber ganz anders oder oft, zumindest was die Offensive betrifft, anders dargestellt. In Defensiv waren wir schon einigermaßen geordnet, in der Offensive war es so ein bisschen das Chaosprinzip und hat natürlich dazu geführt, also wir haben dann eben so jemand wie Alexander Jaschwili, ein brillanter Techniker und Dribbler, der konnte da unheimlich gut seine Stärken einbringen auch und solche Leute gibt es heute fast gar nicht mehr. Also das 1 gegen 1 gegen ihn war sowas von undankbar, weil er halt mit seinem niedrigen Schwerpunkt und seiner Ballsicherheit hat er die Leute verrückt gemacht. Hat leider nicht so viele Tore geschossen, viele vorbereitet, aber das war eine absolute Waffe für uns. Und dann eben Leute mit einer unheimlich großen Laufbereitschaft wie Tobias Willi, der auf der Außenbahn eigentlich von vorne bis hinten alles gespielt hat. Der hat die Flanke reingehauen und sie selber am liebsten noch verwertet. Zumindest läuferisch wäre das möglich gewesen. War dann auch sofort wieder der Erste, der hinten war. Oder unser Subaya Bayer im Mittelfeld auch unheimlich guter Kreativspieler mit einer wahnsinnigen Laufbereitschaft. Adel Selimi, auch ein Stürmer, der gelaufen ist, wahrscheinlich 15 Kilometer oder so. Also wir haben eine unheimlich große Laufbereitschaft gehabt und die haben wir auch gebraucht, weil es eben hin und wieder etwas ungeordnet war, aber das betraf eigentlich eher die Offensive. Aber das war eben auch unsere Stärke.
Und dann gehen wir in die Saison 98-99 rein. Freiburg als Aufsteiger in die erste Liga beginnt sensationell. In den ersten 10 Spielen nur eine Niederlage und vielleicht für dich das wichtigste Spiel der Saison, das 0-0 in Hamburg, denn in der letzten Minute passiert was?
Das war in Freiburg. Ich muss dich leider korrigieren.
Um Gottes Willen, ja.
Das, also klar, wenn ich sage, was so diese HSV-Geschichte betrifft, das Derby als Worst Case war das Spiel, das erste Heimspiel mit dem SC gegen den HSV in Freiburg, gegen den HSV. In der 90. Minute Elfmeter für den HSV. Jörg Butt schießt einen Elfmeter und alle, die er vorher geschossen hat, hat er verwandelt. Also den ersten, den er nicht verwandelt hat, war gegen mich in der letzten Minute. Punkt gerettet. Ich glaube, die Leute stehen heute noch auf den Bänken und jubeln. Und ja, das war unglaublich. Also das war ein Gefühl, das ich irgendwie so in 21 Jahren nicht so oft erlebt habe. Ich glaube, von der Intensität, das hat tatsächlich fast ein paar Tage angedauert.
Aber warum war dir das so wichtig, wenn du gleichzeitig sagst, ihr hättet einen so fairen Konkurrenzkampf geführt, wo du sagst, es wäre auch nie zu einem schlechten Wort oder so weiter gekommen? Also klar, Ehrgeiz verstehe ich, aber Ich dachte, das wäre so eine Anekdote für vielen, aber du hebst es jetzt ja doch auf dem Podest in deiner Karriere. Ja,
also das hat mit Jörg Butt überhaupt nichts zu tun. Also das war eher die der Situation, so mir ein großes Bedürfnis oder nochmal dokumentieren zu können. Guck mal, Fußball Hamburg.
Ich hab's noch drauf.
Ich kann's noch. Also das null Schadenfreude oder Häme oder sonst irgendwie hier, du hast einen Elfmeter verschossen, sondern mir ging es einfach darum, boah, das nochmal zeigen zu können. Es gab dann auch nochmal ein Spiel, was auch mit diesem Derby zu tun hatte. Das war nämlich der erste Auftritt, zwar im Trikot vom SC gegen St. Pauli in Hamburg. Da haben wir auch 1-0 gewonnen. Und ja, also 1-0 gewonnen, zu 0 gespielt und eigentlich auch fast das Spiel meines Lebens gemacht. Damit konnte ich dann sozusagen dieses Worst-Case-Szenario für mich abhaken. Das war dann zwar in der zweiten Liga, glaube ich.
Genau, das war nicht in dieser Erstligasaison. Ich denke auch,
das war die zweite Saison, genau. Ich habe mich nämlich beim ersten Spiel in Hamburg gegen St. Pauli verletzt und dann. Also das hat ein Ende genommen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie Holger Stanislawski, der nämlich bei dem Derby in der ersten Liga auch mit dabei war, während des Spiels dann aber eine Ecke für St. Pauli stand da und sagte, was ist mit dir los? Du bist hier voll im Tunnel und so. Ich glaube, da ist noch irgendwas gut zu machen.
Aber das heißt, du hast es auch gebraucht, um quasi diese lange Zeit in Hamburg so einen Akten zu legen. Weißt du denn dann noch, was genau ein Jahr später passiert ist, nachdem du diesen Elfmeter gehalten hast gegen Hans-Jörg Butt?
Ein Jahr später.
Gab es die Retourkutsche. Da hat er dann beim 2-0 Sieg des HSV hat er dann getroffen.
Das stimmt.
Aber da war ja schon alles für den Akten.
Genau.
Es gab noch ein anderes sehr interessantes Spiel in dieser Erstligasaison des SC. Und zwar, du warst dabei beim Abgrundspiel, würde ich es jetzt nennen, des ersten FC Nürnberg. Ihr habt in Nürnberg gespielt und der Club hat damals, nach allem, was man hört, das kannst du jetzt widerlegen, wenn es zu widerlegen ist, schon vor dem Spiel euch auf die Klassenerhaltsfeier eingeladen durch Spieler. Ja. Und am Ende sind sie abgestiegen durch ein 1-2. Und da gab es diese Szene mit Frank Baumann, kurz vor Schluss, wo immer noch Clubfans, ich komme ja aus dem Frankenland, habe dann später 5 Jahre in Freiburg studiert, also ich habe zu beiden Parteien ein emotionales Verhältnis. Clubfans kriegen da heutzutage noch eine Halsschlagader von der Breite der A9, wenn sie über diese Chance von Frank Baumann reden. Kannst du mich mal reinholen, was ist da passiert an diesem 34. Spieltag und war euch vor allem auf dem Platz auch immer bewusst, worum es da jetzt geht? Also Frankfurt hat ein Tor nach dem anderen geschossen und dadurch die wildesten Konstellationen herbeigeführt, den Abstiegskampf. Und am letzten Ende hat es dann denjenigen getroffen mit dem Club, der am wenigsten wahrscheinlich als Absteiger herausgehen würde aus diesem Spieltag.
Ja, also wir sind nach Nürnberg gefahren und in dem Bewusstsein, wir dürfen das Spiel nicht verlieren. So. Und das war tatsächlich so, wir kommen nach Nürnberg und die Tabellenkonstellation war ja echt abgefahren. Da waren viele Vereine relativ eng beieinander. Und die Nürnberger relativ locker haben gesagt, hier nach dem Spiel und so sitzen wir zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen bleiben. Und trinken wir noch ein Bier zusammen und so. Alles klar. Ja, okay. Und dann ist das Spiel gut verlaufen für uns. Wir haben schnell geführt. Mitte der zweiten Halbzeit hast du gemerkt, wie die Stimmung im Stadion kippt. Es stand ja die ganze Zeit 2-1 und die Nürnberger...
Also 2-0 stand es ja dann. In der 85. haben sie dann den Anschlusstreffer.
Genau. Und in der zweiten Halbzeit waren die Nürnberger ja noch safe und so haben sie auch gespielt. Also eher kontrolliert, so nach dem Motto, wir kriegen jetzt nicht das Dritte. Wir schmeißen nicht alles um jeden Preis nach vorne. Und die Ergebnisse wurden nicht eingeblendet auf der Anzeigetafel, also man wusste nicht so genau, was passiert jetzt. Du hast aber anhand der Zuschauer gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Die haben dann irgendwie Radio gehört scheinbar oder, also Handys gab es ja in der Form, glaube ich, noch nicht,
Smartphones. Aber das heißt, ihr wusstet auch keine Zwischenstände. Ich meine, ihr wusstet natürlich, wenn ihr das gewinnt, dann seid ihr durch. Das war sicher. Das heißt, es war jetzt für euch nicht wichtig, jeden Zwischenstand zu kennen. Ich glaube, da war ja Hansa Rostock dann auch noch in Bochum ja auch noch wichtig mit dran beteiligt. Aber das heißt, ihr als Spieler wusstet jetzt auch nicht genau.
Nee, also wir wussten nur, und das war auch unser Ziel, also wir müssen das verteidigen oder wir dürfen nicht verlieren. So haben wir auch gespielt. Also Wir sind relativ offensiv in das Spiel reingegangen, sagen wir mal so. Also wir haben schon versucht, nach vorne zu spielen, und das hat ja auch gut funktioniert. Das war jetzt keine reine Abwehrschlacht, und wir haben dann auch, das lag vielleicht daran, dass die Nürnberger das lange unterschätzt haben, haben das Spiel dann auch lange Zeit wirklich kontrolliert und hatten mehr Ballbesitz. Also das war so, es sah von außen aus wie, okay, jetzt bringen wir das beide so zu Ende. Und dann hast du gemerkt, dann wurden auch die Anweisungen von der Nürnberger Bank wurden ein bisschen hektischer, und so diese ganze Unruhe hast
kriegt
du gemerkt.
Kriegt man sowas mit?
Das kriegt man mit, weil die Zuschauer dann, das merkst du ja, wenn dann Tausende irgendwie so machen, weil sie eben im Radio gerade gehört haben, dass Frankfurt das 3-1 oder 4-1 gemacht hat. Und dann wurde es irgendwann dramatisch. Und dann kam diese Situation, ich glaube nach einer Ecke, Schuss aus dem Rückraum von Marek Nickel, Ball geht gegen den Pfosten, ich war glaube ich noch irgendwie so halb dran, springt mir gegen den Rücken und springt dann im 5-Meter-Raum, der wirklich zu dem Zeitpunkt nicht gut war. Also der war ein bisschen holprig, der Ball hoppelte, ich habe so gedacht, den will ich auch nicht unbedingt versuchen, den kann man machen, aber es ist einer von den Bällen, der eher undankbar ist. Und dann, ja, habe ich nur irgendwie gesehen, oh, jetzt versuch noch irgendwie da an den Ball zu kommen, und Frank Baumann hat ihn ja nicht richtig getroffen, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Ich habe den dann gehalten, und im Nachhinein hätte dann ja ein Tor, wenn Baumann den Ball reingeschossen hätte und Nürnberg hätte noch ein Tor mehr geschossen, dann hätten wir, glaube ich, Relegation gespielt oder.
Nee, ihr wärt runtergegangen.
Genau. Noch schlimmer.
Ich glaube, es gab sogar auch noch die Konstellation, dass wenn der reingegangen wäre, hätte auch noch ein Tor von Eintracht Frankfurt gereicht.
Das meine ich, das genau.
6-1.
Das meine ich. Genau. Dann wären wir weg gewesen. Also so diese Dramatik hat man natürlich in dem Moment nicht gemerkt oder war mir nicht so bewusst. Ich habe nur so gedacht während des Spiels, okay, wenn wir das Spiel gewinnen, kann ja sowieso nichts passieren.
Und was passiert dann in so einem Spiel nach dem Abpfiff? Ich habe dann im Nachhinein gelesen, dass ihr erst im Mannschaftskreis danach dann erfahren habt, da hat einer der Co-Trainer hat gesagt, übrigens, wenn der reingegangen wäre und Frankfurt hätte noch eins gemacht, dann wären wir runtergegangen. Und du hast dann später gesagt, dass dir da so flau im Magen geworden ist, dass du erstmal den Jubelkreis verlassen hast und dich gar nicht mehr so wirklich freuen konntest, weil das so knapp war.
Genau. Ja, also das war tatsächlich so. Ja, dann irgendwann, wir sind dann in der Kabine gewesen und waren noch, ich war mindestens 2 Stunden im Stadion und haben irgendwie da gefeiert und haben dann aber auch die Nürnberger gesehen und das war.
Kann man denn da feiern? Also ja. 2 Stunden, da ist das Stadion ja auch leer, da sind ja dann nur noch ein paar arme Nürnberger Würstel.
Ja, klar. Ja, wir sind natürlich erstmal draußen bei den Fans gewesen und haben mit denen gefeiert und dann vergeht schon die Zeit. Dann kam irgendjemand und hat ein bisschen Bier organisiert und sitzt so in der Kabine und singst und lachst und so und gleichzeitig merkst du dann aber, wenn du dann rausgehst, oh, hier ist irgendwie was ganz Dramatisches passiert.
Das jährt sich jetzt zum 20. Mal. Ich bin gespannt, ob du die Geschichte mit dem Jubelkreis dann nochmal der Sportschau erzählen darfst am 34. Spieltag.
Lustigerweise spielt am 34. Spieltag auch der SC gegen Nürnberg, zwar in Freiburg. Und das ist aber auch wiederum eine schöne Geschichte, weil das auch ein Moment ist, wieder eine Gelegenheit ist, nach Freiburg zu fahren. Denn es gibt seit einem Jahr die neu formierte Traditionsmannschaft vom SC Freiburg, die sich so ein paar Mal im Jahr trifft. Und anlässlich dieser Begebenheit spielen wir einen Tag vor dem Bundesligaspiel mit der Traditionsmannschaft gegen die Nürnberger.
Oi.
Ich bin gespannt, ob wir das dann nochmal nachstellen.
Aber bist du da dann im Tor? Weil ich habe mal gelesen, dass du dich bei Benefizspielen nicht mehr ins Tor stellst, aus gesundheitlichen Gründen.
Ja und nein. Also vor einem Jahr war das Gleiche schon mal, da haben wir gegen Augsburg gespielt, auch mit dem Sportclub. Und da habe ich eine Halbzeit im Tor gespielt und zweite Halbzeit dann draußen. Weil, ja, also in der Halle, finde ich, macht es mehr Spaß, da hast du mehr Aktionen als Torwart und so, und da kannst du auch unheimlich gut mit Stellungsspiel glänzen, weil das Tor ist nicht so groß und dann stehst du da und das sieht immer noch gut aus. Auf dem Feld fehlt ja natürlich schon ein bisschen die Schnelligkeit und ich mag mich mit meinen 100 Kilo auch nicht mehr so viel auf den Boden schmeißen. Von daher spiele ich auch gerne mal im Feld, aber da war es so, da musste ich wirklich 45 Minuten im Feld spielen und habe danach 2 Wochen echt Schmerzen gehabt. Deswegen muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das so handhaben könnte oder sollte. Ich spiele halt wirklich nicht mehr so oft Fußball oder stehe nicht so oft im Tor, weil es mich dann echt ein paar Tage Schmerzen kostet.
Ja, da würde ich dann gerne zum Ende des Gesprächs nochmal kurz mit dir drüber sprechen, was der Leistungssport mit deinem Körper gemacht hat. Jetzt lass mal kurz noch über die Freiburger Zeit ein bisschen drüber huschen. Besonders heraussticht die Saison 2000-2001. Da kamen dann Sebastian Kehl, Wladimir Butt kamen, Soumaya Coulibaly. Und es gab einen verrückten Saisonverlauf. In der Hinserie eine Phase von 7 Spielen mit 6 Niederlagen und einem Sieg bei einem Torverhältnis von 4:15. Und dann verliert der SC zwischen November und Saisonende nur noch 3-mal, landet in der Rückrundentabelle auf dem 2. Platz hinter den Bayern und spielt auf einmal UEFA Cup. Und du hast einen 0-Rekord aufgestellt mit 5 Spielen in Folge 0.
Ja, das war eine tolle Saison. Das war wirklich unglaublich. Und ich kann mich noch daran erinnern, in der Winterpause hatten wir eine fürchterliche Vorbereitung. Wir waren irgendwie wie jedes Jahr in Portugal. Das war so unser Stammdomizil. Und da hat es die ganze Zeit nur geregnet. Wir konnten nicht auf dem Platz, wir haben eigentlich fast die ganze Zeit nur so Fußballtennis in der Halle gespielt.
Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an, aber vorbereitungstechnisch halt nicht so
gut. Ja, genau. Also das war eigentlich fast nicht möglich, sich vernünftig vorzubereiten auf die Rückrunde. Und dann hatte das so eine Eigendynamik. Wir sind dann gut in die Rückrunde gestartet und irgendwann dann kam der Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, jetzt ist auch rechnerisch nichts mehr möglich. Und das hat uns dann nochmal einen Riesenschub gegeben.
Also nach unten.
Genau, Abstieg. Also der Klassenerhalt war dann relativ schnell gesichert. Und dann haben wir, glaube ich, die letzten Spiele auch irgendwie gefühlt alle gewonnen. Mhm. Und auch Spiele, wo du dann normalerweise irgendwie denkst, hast keine Chance. Gewinnst du 1-0 zu Hause gegen Hertha und die spielen die ganze Zeit auf dein Tor, schießt einmal vorne aufs Tor und gewinnst ein Spiel. Also da hat alles gepasst und ich meine, waren auch echt gute Kicker. So Wladimir Butt, auch ein Riesenfußballer gewesen, der sich dann so auf Strecke in Freiburg nicht durchgesetzt hat, aber da eine unheimlich gute Phase hatte. Sebastian Kehl am Anfang seiner Karriere, der dann ja auch danach wechselte. Und Coulibaly, auch ein Riesenkicker mit einem Wahnsinnsschuss, später auch in Gladbach gelandet. Also vom Talent her auch unheimlich gute Mannschaft.
Das leitet jetzt dann quasi schon so nahtlos über, auch der Abschied von Sebastian Kehl in die Saison 2001-2002, wobei der Wechsel von Sebastian Kehl damals im Winter erfolgt ist. Es war damals ein großes Hin und Her. Es gab einen mündlichen Vorvertrag mit den Bayern, die hatten ihn schon 1,5 Millionen Mark überwiesen. Er hat das dann mit Zinseszins zurück überwiesen und da musste das vom DFB damals geklärt werden. Das hatte ich auch alles schon wieder vergessen, dass dann Sebastian Kehl zu Dortmund wechseln durfte und der FC Bayern nicht mehr so böse auf ihn war. Also verziehen haben sie es ihm sicherlich nie, so wie man die Bayern kennt. Aber wir wollen über den SC Freiburg reden und das war ja dann die UEFA-Cup-Saison 2001-2002. Der Start in der Bundesliga war völlig okay. Im UEFA-Cup hat man in der ersten Runde gegen den MSK Puchov in der Slowakei gespielt, auswärts 0-0, zu Hause dann 2-1 gewonnen, aber schon relativ dramatisch mit einem verschossenen Elfmeter und dem entscheidenden Treffer in der 88. Minute. Du nickst wissend.
Ja, ja,
geht der Puls nochmal nachträglich hoch.
Ja, ja, ich glaube sogar, dass Ibrahim Tanko das Tor geschossen hat.
Ibrahim Tanko, genau, hat in der 88. Minute das Tor gemacht. Und dann ging es weiter gegen St. Gallen, zu Hause durch ein Tor in der 93. Minute verloren. Das war sehr unglücklich. Da hatte meiner Erinnerung nach auch der SC einige Chancen, dann aber auswärts 4-1 gewonnen, sicher weitergekommen gegen St. Gallen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber könnte sein, dass Marcel Koller da Trainer war von St. Gallen.
Genau, so ist es.
Und jetzt kommt der Klimax, auf den ich die ganze Zeit hinleite, die dritte Runde im UEFA Cup gegen Feyenoord, die dann später den Pokal gewinnen sollten, tatsächlich gegen Borussia Dortmund in dieser Saison. Hol mich mal rein in das Rückspiel. Das Hinspiel ging relativ unglücklich verloren durch ein spätes
1-0.
Und also das findet man tatsächlich auch noch mit niederländischem Kommentar in großen Auszügen bei YouTube. Da hat der SC vor allem in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Da war Feyenoord nicht so stark. Und dann jetzt das Rückspiel. Wir haben das 1-0 durch Kehl. Dadurch wird das Hinspiel egalisiert. Wir haben das 2-0 durch Kobiaschwili, Foulelfmeter. Und dann kommt ein Freistoß von Van Hooijdonk, der heute noch in YouTube-Kommentaren von niederländischen Fans gefeiert wird, kann ich dir jetzt berichten.
Ja, das hat mir letztens auch ein holländischer Fan sogar irgendwie geschickt. Das stimmt, das hat sich jetzt auch gejährt. Also da gibt es irgendwo ein Jubiläum, glaube ich. Ja, das war, ich würde sagen, ein Jahrhundertfreistoß von der Außenlinie fast. Also Natürlich würde ich sagen, als Torwart darf der nicht reingehen. Der war wirklich sensationell geschossen und trotzdem muss man ihn vielleicht halten.
Aber du standst ja auf der Linie, du bist ja nicht mal weit rausgegangen. Also der Ball, im Normalfall wäre das eine Flanke geworden in den 16er und du hättest rauskommen müssen aus deinem Tor oder halt auf der Linie parieren. Aber du standst ja eigentlich auch...
Ehrlich?
So,
das weiß ich jetzt gar nicht genau, wo ich stand, aber
du standst eigentlich ganz gut, also okay. Meter vor der Torlinie,
ja.
Also hätte jetzt, ja, ja. Wobei ich jetzt auch nicht dafür bekannt bin, dass ich der Torwart-Spezialist bin.
Ja, aber das spricht ja dafür, dass ich sage, den muss man wahrscheinlich halten. Trotzdem war das ein sensationeller Freistoß, das war auch seine Spezialität, also Van Hooijdonk, Riesenkicker gewesen. Ich habe mit dem HSV gegen ihn mal gespielt, als er noch bei Celtic Glasgow war und ja, das war natürlich extrem ärgerlich. Das war das 2-1. Später machen sie, glaube ich, noch das 2-2.
Das war ja noch das viel ärgerlicher. Das war in der 88. Minute. Daran konnte ich mich vorher noch erinnern. Den Freistoß, den hatte ich ausgeblendet, aber ich wusste noch, dass der SC damals sich quasi das Tor selber reingelegt hat, weil es nämlich ein Missverständnis gab innerhalb des 16ers und sich zwei SC-Spieler nicht einig waren, wer den Ball raushaut, und dann hat ihn sich einfach Ono genommen. Mhm. Nee, Leonardo war es. Ono hat ihn dann, glaube ich, rübergepasst und dann haben sie aus kurzer Distanz getroffen. Also es war so ein völlig irres.
Ja, also wir hätten noch eine Chance gehabt, klar, wenn wir 3-1, wenn wir noch ein Tor nachgelegt hätten, wären wir ja weitergekommen.
Und wie ist das jetzt? In der Rückschau ist es ja klar, wie man das bewertet. Das war dann insgesamt, also dieser Teil der Saison war sensationell und du hast leuchtende Augen bekommen, als ich von der ersten Runde schon erzählt habe. Da dachte ich mir, mein Gott, jetzt werden wir gemeinsam schwelgen. Aber wie war das damals, als SC Freiburg gegen Feyenoord Rotterdam so unglücklich auszuscheiden? Du hast später auch viel über das Freiburger Publikum zum Beispiel gesprochen, hast gesagt, dass das ein sehr, ich glaube, das steht sogar auf deiner Homepage, dass es ein sehr fachkundiges und faires Publikum wäre und dass ich das auch häufig getragen hätte. Wie war das jetzt zum Beispiel in diesem Moment?
Ja, die waren natürlich enttäuscht, ohne Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Also es war schade oder Leute haben sich geärgert, aber von jetzt extrem negativen Ausschlägen kann ich jetzt nichts berichten.
Ich hänge mich auch so deswegen so ein bisschen an diesem Spiel auf, weil die Saison ja noch weiterging. Am Ende der Hinrunde steht der SC auf Platz 12, hat 18 Punkte und am Ende der Saison steigt der SC Freiburg auf Platz 16 liegend ab.
Ja, ja.
Wie viel hatte das denn mit dem Wechsel von Sebastian Kehl im Winter zu tun? Oder woran würdest du es festmachen, dass die Saison so gekippt ist? Und zwar nicht wegen der Dreifachbelastung, weil in dem Moment, in dem es die Dreifachbelastung mit DFB-Pokal und UEFA Cup noch gab, da lief ja alles gut.
Ja, ja.
Die Rückrunde war.
Sicherlich hat das eine Rolle gespielt, dass Sebastian Kehl nicht mehr da war, der eigentlich schon ein richtig guter Spieler war für uns, ein wichtiger Spieler, so gerade auf der strategisch wichtigen Position im Zentrum viele, viele Sachen ja eben gelöst hat, nach vorne und auch nach hinten. Ich kann mich nur daran erinnern, es war dann in der Rückrunde so, wir haben ein paar Heimspiele gehabt, so wirklich diese K.O.-Spiele, wo sich so eine Saison entscheidet, haben dann verloren gegen Mainz zum Beispiel, unglücklich, haben in einem Spiel auch mal 2-0 geführt und dann noch, also es gab so die Spiele, die du dann gewinnen musst, die haben wir alle verloren und sind dann echt nicht mehr aus dem Quark gekommen.
Und so ging es dann runter in die zweite Liga. Das war eine zweite Liga im Jahr 2002, 2003. Da wird jetzt so manche Hörerinnen und manche Hörer in Erinnerung schwelgen. Da waren Mannschaften dabei wie Alemannia Aachen, Eintracht Trier, Wacker Burghausen, der VfB Lübeck, der LR Aalen, Rot-Weiß Oberhausen, der SSV Reutlingen und Waldhof Mannheim. War das die beste zweite Liga aller Zeiten? Nee, sag mir mal, was war das für eine zweite Liga? Wie war das für dich? War ja auch zum ersten Mal in deiner Karriere, zweite Liga zu spielen in so einem Teilnehmerumfeld. Was war denn das für eine Liga?
Jetzt kommt bei mir langsam noch ein bisschen noch die Erinnerung, was mir eben fehlte. Also diese Zweitligasaison begann für mich, ich kam aus einer Verletzung. Ich hatte mich nämlich beim Spiel gegen St. Pauli in Hamburg verletzt. Bei dem Spiel hatte sich auch Ibrahim Tanko, glaube ich, einen Kreuzbandriss geholt.
Genau, und Verletzung kam auch noch
mit. Abder Ramdane fiel in dem Spiel auch aus mit einer Innenbandverletzung, glaube ich. Und dann gab es, glaube ich, sogar noch eine rote Karte. Also es gab dann, und das war, glaube ich, im März oder irgendwie.
Genau, so. Das war der 26. Spieltag. Danach konntest du kein Spiel mehr machen. Und ja. Der SC hat dann bis auf zwei Spiele alles verloren und da
ja, ging dann. Ja, ja, genau. Das war mir jetzt vorher gar nicht so bewusst. Das war eher dann der größere oder der wichtigere Grund, dass wir einfach auch nicht mehr nachlegen konnten personell und dann abgestiegen sind. Und ich dann von dort an ja, wurde operiert, hatte einen Sehnenabriss am Oberschenkel auf der Rückseite, was dann auch fixiert werden musste mit so einem Titanstift in der Hüfte. Also war echt bis zu dem Zeitpunkt die größte Verletzung, die ich hatte. Und bin dann echt so eine Punktlandung fit geworden zum ersten Spiel in der zweiten Bundesliga gegen Alemannia Aachen. Haben wir, glaube ich, 1-0 gewonnen.
Genau.
Da habe ich schon gedacht, boah, das ist aber eine andere Welt hier. So, ne? Also,
woran hast du das gemerkt?
Na ja, es war natürlich weniger Zuschauer, obwohl das auf dem Tivoli da noch trotzdem ganz stimmungsvoll war. Anderer Fußball einfach so, ne?
Okay.
Wobei wir an dem Tag echt Probleme hatten. Das war eigentlich auch fast so eine Abwehrschlacht. Haben glücklich 1-0 gewonnen. Aber ja, ich meine, das war eine Erfahrung. Zweite Liga kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Ich bin eigentlich auch, obwohl natürlich jeder am liebsten in der ersten Liga spielen will und man nicht absteigen möchte, aber das war auch ein Jahr, was auch Spaß gemacht hat und auch eine wichtige Erfahrung war. Und ich interessiere mich heute noch für Zweitliga-Fußball, weil es auch alles eine Spur weniger überdreht ist. Auch so, ja, wenn ich heute Erstliga-Fußball gucke, gibt es ganz viele Situationen, wo ich denke, macht nicht so viel Theater draus. Ne? Mhm. Lamentieren, schwalben und so weiter und so fort. Das ist alles ein Tick zu überdreht. Das finde ich in der zweiten Liga noch sehr viel angenehmer.
Und wie war das als Erstliga-Absteiger dann eben da zu solchen Standorten wie eben nach Oberhausen, nach Reutlingen, nach Mannheim zu fahren? Und das sind ja jetzt nur die Vereine, die ich genannt habe, weil sie jetzt nicht mehr in der zweiten Liga sind und man sich da so ein bisschen zurückversetzt fühlt in die Zeit. Es waren ja damals auch noch, also Eintracht Frankfurt ist mit abgestiegen damals, aber es gab ja auch noch die Klassiker, eben St. Pauli hast du ja schon genannt, gegen Mainz habt ihr gespielt, gegen Duisburg, gegen Karlsruhe, der erste FC Köln war damals in der zweiten Liga, Greuther Fürth. Wie war das da so, als SC aus der ersten Liga, der ja auch noch UEFA Cup gespielt hat, gegen Feyenoord anzutreten?
Ja, wir waren auf einmal der Favorit. Das war was ganz Neues für uns. Also in jedem Spiel waren wir der große Sportclub. Wir waren die Bayern der zweiten Liga, obwohl das jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist. Aber das haben wir aber relativ, ich fand, ganz gut gelöst.
Ihr hattet die beste Abwehr der Liga, ja, am Ende.
Genau.
Genau. Seid souverän aufgestiegen am 32. Spieltag. Weißt du noch, wo und wie? Na klar, weißt du noch, ne?
Ja, in Reutlingen. Nee, das stimmt nicht. Wacker Burghausen.
Burghausen, genau. Mit einem 2-1.
Ja. Genau, ein Spieltag vor Ende der Saison. Oder?
32. Spieltag
war es. 32.
Genau, ihr hattet noch zwei Spiele dann.
Stimmt, das letzte war in Duisburg und davor kam noch.
Das Spiel ist mir total egal, aber erzähl mir von deiner ersten Aufstiegsfeier. In Burghausen.
Oh, ja, das war natürlich erstmal viel auf dem Platz mit den Fans gefeiert und dann mit dem Bus irgendwie ein paar Stunden zurückgefahren. War toll. Ich kann mich noch an ein Foto erinnern, mit diesem, wie ich mit Wladimir Butt im Bus gesessen habe, nebeneinander. Das war jetzt. Du kannst ja nicht viel machen, wenn du im Bus sitzt. Wir haben gesungen und gelacht und irgendwie alle waren glücklich.
Gesungen, gelacht. Ich glaube, da hat noch eine Sache gefehlt, die sich auf gewunken reimen würde. Das werdet ihr.
Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein.
Also dann wieder erste Liga. Da habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Mit Julian Reinhardt kam auch ein neuer Nachwuchstorhüter aus der zweiten Mannschaft nach oben. Der Klassenerhalt wurde damals vor allem über die Heimspiele geholt. 10 Heimsiege hat der SC damals geholt. Das ist insofern interessant, weil genau das dann in der darauffolgenden Saison gefehlt hat und man das eigentlich gar nicht so gut erklären konnte. Und ausgerechnet beim Spiel der Saison saßt du mit einer Rückenverletzung auf der Bank. Weißt du, welches Spiel ich aus dieser Saison als Spiel der Saison bezeichnen würde? Wenn ich das Endergebnis sage, weißt du es sofort.
Oh ja, wir haben Schalke aus dem Stadion geschossen im Pokal.
Genau, 7-4 nach einem, ich glaube, 3-3 zur Verlängerung und dann wurde es ein 7-3, Entschuldigung, genau.
Ja, Wahnsinnsspiel. Genau, ich war nicht mal im Stadion, weil ich mich nicht bewegen konnte, hab das zu Hause verfolgt, ja.
Okay, das ist aber dann ja auch besonders bitter. Und am Ende hast du ja auch nochmal von den letzten 10 Spielen dann 9 verpasst. Da sind wir jetzt im Jahr 2003, das heißt, du warst 35 Jahre alt. War das dann die Phase in deiner Karriere, in der der Körper dann langsam gesagt hat, also du hast jetzt genügend Leistungssport betrieben?
Ich habe ja danach noch ein paar Jahre weitergespielt. Das war tatsächlich.
Deswegen frage ich nämlich.
Ja, das war eine Folge dieser Sehnenruptur, die ich mir ja ein Jahr vorher eingefangen habe. Aufgrund dieser Verletzung hat sich offensichtlich die Statik so ein bisschen in meiner Hüfte verändert. Also es herrschten dann andere Zugverhältnisse. Ich hatte dann zum einen Rückenprobleme, aber auch gleichzeitig eine Schambeinentzündung. Also es hat vorne gezogen und hinten.
Cool.
Das war dann in dem Moment hat sich jeder gefragt, wo kommt das her? Im Nachhinein, wenn man das dann irgendwie aufarbeitet und dann auch mit ärztlicher Hilfe sich anguckt, dann war das wohl eine Reaktion auf die Verletzung vorher, wo ich dann einfach versäumt habe, wahrscheinlich so mit Stabilisationsübungen und der richtigen oder dem Training der richtigen Muskulatur dann wieder diese Stabilität herzustellen. Also die fehlte mir und dann hat es eben wie sich so Schambeinentzündung baut sich langsam auf, dauert aber auch ewig, bis sie wieder weg war. Mhm. Und entweder hat es vorne gezogen oder hinten und zum Ende dann auf beiden Seiten und dann ging wirklich gar nichts mehr. Also jeder Schritt hat höllisch wehgetan, als würde mir jemand ein Messer irgendwie reinstechen. Und habe ich in der Saison nicht mehr gespielt und war eigentlich fast auch die ganze Vorbereitung verletzt, beziehungsweise war es lange auch eine Frage, ob ich überhaupt noch weiterspiele oder weil dann auch Volker Finke gesagt hat, müssen wir mal gucken hier, nächstes Jahr mit Vertrag und so musst halt erstmal gesund werden und dann war das wieder so eine Punktlandung, aber das waren so die zwei Verletzungen, die ich hatte im Endeffekt, die
jetzt zwei schweren. Jetzt ist Freiburg da ja ein besonderer Standort in Fußball-Deutschland, in Sport-Deutschland. Du hast vorhin auch zum Beispiel einmal kurz Armin Klümper erwähnt, ein Sportarzt, der mindestens umstritten ist, weil man inzwischen eben weiß, dass er Dopingpraktiken angewandt hat und dass auch der ganze Sportstandort Freiburg hat einen Dopingschatten auf sich liegen. Vermutlich wirst du mir jetzt nicht sagen, ja, wir haben damals alle gedopt, aber hat denn das überhaupt eine Rolle für dich gespielt, schon damals zu Zeiten deiner Karriere? Spielt es jetzt noch eine Rolle, dass man heutzutage weiß, also dass man weiß ja vom SC Freiburg und vom VfB Stuttgart, aus bestimmten Phasen, die auch vor deiner Zeit liegen, weiß man von Dopingpraktiken. Spielt es für dich eine Rolle?
Also meine Motivation damals nach Freiburg zu Klümper zu fahren war, es gab bei uns halt andere Spieler, die zu ihm gefahren sind und
er hatte einen sehr guten Ruf.
Er hatte einen guten Ruf und natürlich habe ich vorher gefragt, was er mir da spritzt und er hat das dann erklärt, keine Ahnung, Kälberblut und schieß mich tot und dieses und jenes und das ja auch in Absprache mit der medizinischen Abteilung aus Hamburg passiert ist, sodass ich zum einen war mir völlig klar, da läuft alles geht alles so seinen normalen Gang, ist alles in Ordnung und es war ja auch so, es hat mir ja auch nicht geholfen, deswegen war ich auch nur einmal da. Also ich hatte tatsächlich nur diese eine, das waren irgendwie 3 Tage, wo ich von Montag bis Mittwoch gewesen bin, halt ganz verschiedene Anwendungen hatte, Spritzen bekommen habe und irgendwie Stromtherapie und so, das Übliche. Bin dann wiedergekommen und konnte, also Klümper hat zu mir gesagt, du kannst am Wochenende spielen und ich bin dann irgendwie, glaube ich, am Donnerstag oder so wieder nach Hamburg gekommen, habe zu Felix Magger gesagt, nee, tut mir leid, also geht nicht.
Und, aber ist das ein Thema für dich, Doping im Fußball? Es tut mir leid, dass du ausgerechnet jetzt so von der Sonne geblendet wirst, als würde ich dich verhören. Ja, das ist die Verhörlampe.
Hat was Symbolisches. Also natürlich ist das auch ein Thema im Fußball. Es ist in jedem Leistungssport ein Thema. Ich bin der Meinung und ich habe in den über 20 Jahren nie damit auf Vereinsseite irgendwie Erfahrung gemacht, dass es dann jemand gab, der dir was angeboten hat. Ich glaube, dass das Thema ist eher, wenn du aus der Verletzung kommst, du bist in der Reha, du bist irgendwo, heutzutage kannst du ja Reha machen, wo du möchtest. Jeder hat so seinen Vertrauensarzt oder sagt, da bin ich schon mal gewesen, da möchte ich wieder hin oder da bin ich operiert worden und die machen dann auch die Reha und so. Also wenn du möchtest und du hast die richtigen Kontakte, kannst du natürlich dann auch damit konfrontiert werden oder kannst das suchen. Das Angebot ist da, ohne Frage. Aber ich glaube, was ist überhaupt nicht, oder davon bin ich wirklich überzeugt, dass es das nicht organisiert von Vereinsseite geben kann.
Okay.
Weil dafür ist ja auch der Wechsel viel zu groß. Das Risiko ist viel zu groß für die Vereine. Wenn du jedes Jahr, also so oft wie die Spieler wechseln, das kommt ja irgendwann raus. Also wenn du jetzt selber sagst,
gut, wenn die Spieler halt immer fragen, was ihnen gegeben wird. Also wenn das halt so eine Praxis ist, ich meine, inzwischen weiß man ja zum Beispiel, jetzt gibt es eine aktuelle Studie, dass ganz viele Spieler aus der Serie A in einem gewissen Alter an der Nervenkrankheit erkranken, die sehr wahrscheinlich mit gewissen Dopingsubstanzen zu tun hat, die sie während ihrer Karriere bekommen haben. Und wenn du mit Spielern aus solchen Systemen sprichst, wo es eben dann tatsächlich vom Verein oder vom Verband etabliert wurde, dann ist eins der ersten Dinge, was die sagen, ne, das war so normal, dass du damals Tabletten oder Spritzen bekommen hast, dass du es nicht hinterfragt hast und dementsprechend kann das ja dann, könnte das ja auch in der Bundesliga vorkommen, ist, wenn es dann normal ist, zum Beispiel einfach Spritzen vom Spiel zu bekommen oder nach dem Spiel. Oder?
Ja, ja, klar. Also natürlich kannst du es auch nicht kontrollieren, wenn dir ein Arzt sagt, da sind Vitamine drin und du kriegst was anderes, dann glaubst du, das sind Vitamine, aber das glaube ich aber nicht, dass das passiert ist. Und dann ist ja die andere Frage, ist ja auch mal eine Frage der Definition. Also Kreatin zum Beispiel war eine ganze Zeit lang total hip. Dann war es auch mal wieder verboten, dann war es wieder erlaubt. Also die Grenzen, die sind auch teilweise dann so ein bisschen verschwommen oder verschoben worden. Ich kann jetzt wirklich rein gewissens sagen, dass ich damit nicht in Berührung gekommen bin. Ich würde aber für niemanden meine Hand ins Feuer legen und eben gerade wenn du, oder sagen wir mal so, wenn deine Karriere am seidenen Faden hängt und du unbedingt wieder fit werden willst, dann ist ja klar, dass du auch über solche Dinge nachdenkst, um vielleicht schneller Muskulatur aufzubauen, um dein Gelenk zu schützen oder so. Ne? Das ist legitim, dass man darüber nachdenkt. Das zu machen ist dann wieder eine andere Frage, aber klar, also wie gesagt, wenn man möchte, kann man das, kriegt man ohne Frage Kontakt und dann, klar, muss man natürlich zusehen, dass man nicht erwischt wird.
Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Bevor wir da aber ins Detail einsteigen, lass mal ein Schleifchen um deine Zeit in Freiburg so ein bisschen machen, nachdem du vorhin schon, ich glaube, das war ungefähr vor einer Dreiviertelstunde, hast du schon mal einmal gesagt, so bin ich nach Freiburg gekommen und war auch eine schöne Zeit und Thema beendet. Also wir befinden uns dann wieder in der Erstligasaison 2004, 2005 hat der SC Freiburg in der ersten Liga gespielt, hat eine ganz wilde DFB-Pokalrunde vor allem gespielt mit Siegen bei Union Berlin gegen Bochum, dann nach Elfmeterschießen, da konntest du mal wieder deine besonderen Fähigkeiten zeigen, hast glaube ich die ersten zwei gehalten gegen Paderborn im Achtelfinale.
Oh ja.
Dann im Viertelfinale ein 0-7 gegen die Bayern zu Hause, aber natürlich auch nur, weil du da nicht im Kasten standst.
Genau.
Da konntest du nicht spielen, das war auch damals schon so, dass alle gesagt haben, mit Richard Goltz wäre das 1-0 für uns ausgegangen. Und dann zur Saison 2005, 2006 kam dann mit Alexander Walke auch schon ein Torhüter aus der zweiten von Werder und der machte dann 32 Spiele, du nur noch 6. Das heißt, das war so ein bisschen die Saison, wo wir jetzt auch im Nachhinein wissen, du hast dich dann aus dem Profisport da dann aus dem Aktiven auf dem Feld stehen am Spieltag so ein bisschen verabschiedet. War dir das damals schon bewusst im Alter von, 38, 39 warst du dann da?
Ja, die Saison, die Abstiegssaison ging zu Ende. Ich habe ja bis zum Ende durchgespielt, hatte aber beim Spiel in Mainz irgendwann im Winter habe ich mir eine Schleimbeutelverletzung an der Hüfte zugezogen. Also der Platz war eigentlich eisfrei, aber es gab einen so einen Eisbrocken auf dem ganzen Feld, auf den ich gefallen bin und hatte hier an der Hüfte so einen kleinen Schleimbeutel und das war extrem schmerzhaft und wirklich richtig unangenehm. ich habe damit die ganze Zeit gespielt, dann auch ja, irgendwie dick gepolstert und mit Schmerzmittel und so, aber es war klar, irgendwas muss da gemacht werden. Und dann habe ich, nachdem die Saison zu Ende war, und wir waren ja schon, wir waren ja nicht am letzten Spieltag abgestiegen, sondern schon vorher. Mhm. Und da habe ich dann noch mit dem Trainer gesprochen, habe gesagt, hör mal, oder hören Sie mal, oder Herr Finke, hier, ich muss diesen Schleimbeutel entfernen lassen. Also das geht nur mit einer Operation. Ich würde das gerne so schnell wie möglich machen, um wieder für die neue Saison schnell fit zu sein. Und dann hat er gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wir können jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, jetzt ist alles vorbei, jetzt lassen wir uns abschlachten. Du musst die Saison zu Ende spielen.
Okay.
Das habe ich dann gemacht und habe mir dann diesen Schleimbeutel entfernen lassen und war dann in weiten Teilen der Vorbereitung einfach auch noch nicht fit und nicht einsatzfähig. Und dann kam Alex Walke halt aus Bremen als junger U21-Nationaltorwart, der dann die Chance genutzt hat und der steht auch noch heute im Tor und macht das auch gut. Also alle meine Nachfolger sind auch wirklich gute Nachfolger. Und ja, dann das war natürlich so ein bisschen das Zeichen, jetzt ist hier der Generationswechsel eingeleitet und das war auch okay. So, ich habe dann nochmal ein paar Spiele gemacht, dann war Alex irgendwie mal verletzt. Mhm, und
genau.
Es war dann aber natürlich perspektivisch, und das ist ja immer in Freiburg so gewesen, auf die Jugend zu setzen, war es sicherlich dann auch die richtige Entscheidung. Und als die Saison dann zu Ende war, stand ich dann auch vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ich hatte eine Anschlussoption in der Marketingabteilung. Mhm. Und ja, habe lange überlegt, bleibe ich in Freiburg, aber das Angebot dann als Spieler, ich hatte ein Angebot auch als Spieler zu bleiben, aber das war jetzt nicht so, dass sie mir signalisiert haben, wir möchten gerne, dass du noch weiter spielst. Mhm. Und ich dann gedacht habe, nee.
Ja, also, aber du konntest noch nicht loslassen vom Profifußball?
Nein.
Ich meine, vom Alter her, nimmst du mir nicht übel, aber da wärst du ja
klar.
Dann zu dem Zeitpunkt, also wir sprechen jetzt dann von der Saison 2006, 2007, um die geht es jetzt, da warst du dann 38, hätte man ja auch sagen können.
Okay. Ja, klar. Es war auch so, am Ende der Saison war das Verhältnis zu Volker Finke auch ein bisschen getrübt, weil es gab zwei Sachen, die ihn so ein bisschen an meiner Loyalität haben zweifeln lassen. Der HSV kam um die Ecke mit dem Angebot, Torwarttrainer werden zu können in Hamburg. Ich habe mich dann, weil ich natürlich HSV, habe gesagt, okay, komm, wir sprechen mal drüber und ich höre mir das mal an. Und dann bin ich nach Hamburg geflogen am trainingsfreien Tag. Und dann saßen wir zusammen mit Thomas Doll und seinem Co-Trainer und noch irgendwie zwei, drei anderen Leuten. Und das muss man dem HSV leider echt vorwerfen. Das war auch nicht in Ordnung. Dann hat irgendjemand ein Foto gemacht und dann ist das in der Presse gelandet, wie ich in Hamburg sitze und darüber spreche, da Torwarttrainer zu werden. Und in Freiburg spielen wir gegen den Abstieg so ungefähr. Also
hast du aber auch nicht drüber nachgedacht. Also hättest ja auch du sagen
können. Ja, ich habe es aber auch gar nicht registriert. Das, ach so, okay. So, ja, das macht man einfach nicht, auch von Vereinsseiten, von HSV-Seite. Klar, war blauäugig von mir. Da hätte ich drauf aufpassen müssen. Und dann habe ich sowieso schon gemerkt, okay, so, der Trainer ist nicht, der hat zwei Wochen nicht mit mir gesprochen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, also meine Position ist jetzt nicht mehr so die beste. Dann kam Alex Walke, hat das gut gemacht. So, und dann in Freiburg zu bleiben, hätte ich ja auch machen können. Habe ja auch 6 Wochen schon auf der Geschäftsstelle gesessen und in der Marketingabteilung gearbeitet, habe aber dann gemerkt, ja, also so ist noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Ich möchte gerne einfach noch meine Karriere als Spieler aktiv beenden. Und
so bist du dann zu Hannover
96. Dann kam, ja, Hannover hatte eine Vakanz, weil jemand als Backup für Robert Enke gesucht wurde. Der damalige zweite Torwart Frank Juric war auch verletzt. Und da habe ich noch 2 echt schöne Jahre in Hannover verbracht, in einer tollen Mannschaft mit guter Kameradschaft. Allerdings auch ohne ein Spiel zu machen, weil ich mich am Ende der Saison verletzt hatte. Dieter Hecking hatte mir ein Spiel zugesagt zum Abschied meiner Karriere.
Ja.
Und ich habe aber noch eine Mission übernommen in der zweiten Mannschaft, als dann mein Freund Andi Bergmann kam und sagte, hör mal, wir müssen uns qualifizieren für die neu geschaffene Regionalliga und wir müssen unbedingt da rein und ja, wir brauchen jemanden, der Mannschaft ein bisschen Stabilität gibt. Und dann habe ich echt, glaube ich, 6 Spiele da gemacht und wir waren super erfolgreich und das letzte Spiel meiner Karriere dann, wie sich rausstellte, habe ich dann in Hamburg gemacht.
King Altona.
Auf der ehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn. irgendwie bin nach 10 Minuten gefühlt mit einer...
5 waren sogar
nur. 5 nur. Es war echt warm und...
der Körper hat gesagt, nein, danke.
Hab meine Karriere mit einem Muskelbündelriss, sowas, ich wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt, habe so viel Blut im Oberschenkel gehabt wie im ganzen Körper. Also es war echt, vom Hämatom her habe ich gedacht, mein Oberschenkel platzt dann.
Oh je.
Es war unangenehm, war schmerzhaft, aber damit war meine Karriere beendet und ich konnte dann zumindest nicht noch für die Statistik irgendwie ein Bundesligaspiel bei Hannover 96 in die Bücher schreiben.
Wenn wir über Hannover 96 in der Zeit sprechen, und du hast ja Robert Enke auch schon genannt, dann muss ich dazu nochmal kurz eine Frage stellen. Das war die Zeit, also du bist gekommen 2006, 2007 zu der Saison. Nach 3 Spieltagen wurde Peter Neururer entlassen und Dieter Hecking kam als neuer Trainer. Allein dazu hätte ich viele Fragen. Du lächelst auch schon, aber ja. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Das war aber auch die Zeit, in der die Tochter von Robert Enke gestorben ist. Und Tommy Westphal, Teambetreuer und enger Vertrauter von Enke, hat später dann gesagt, Ronald Reng, der ja ein sehr gutes Buch darüber geschrieben hat, den Mitspielern sei es fast schwerer gefallen, damit umzugehen als Robert Enke selbst. Jetzt auch so im Nachhinein, wo wir wissen, was noch alles passiert ist und wo wir jetzt auch wissen, was in Robert Enke vorgegangen ist. Wie hast du ihn denn damals wahrgenommen und wie war dein Verhältnis zu ihm?
Wir haben ein richtig gutes Verhältnis gehabt, weil er war auch einfach ein toller Mensch und ganz angenehmer Partner im Training und auch so. Er war sicherlich ein ruhiger Zeitgenosse. War ein tolles Verhältnis, was wir hatten und in der Situation bist du halt einfach total hilflos, du kommst in die Kabine, es ist, jeder weiß, was los ist und dann überlegst du auch, was sage ich denn jetzt so, ne? Und ich kann mich dran erinnern, ich habe ihm auch nur gesagt, du, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, was ich sagen soll, aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag mir, gib mir Bescheid, aber du stehst da, bist total hilflos und denkst nur so, also er hat ja dann auch gespielt, also das war halt seine Art, damit umzugehen. Davor, ja, ich habe in dem Moment echt gedacht, boah. Und du hast ihm das überhaupt nie angemerkt, auch in die, also er war immer total super konzentriert und so diesen ganzen Kampf, den er über Jahre mit sich selbst ausgetragen hat, er war halt ruhig, aber da wäre ich nie im Leben drauf gekommen.
Würdest du sagen, dass da bei Torhütern nochmal mehr abläuft in ihrem Inneren als bei Feldspielern, die ja nicht so häufig auf einzelne Fehler reduziert werden, also deren Spiele nicht auf einzelne Fehler reduziert werden, aber bei Torhütern ist es ja so, dass hier zum Beispiel so ein Max Ost sitzt und nochmal irgendwie 10 Jahre später über das Derby gegen St. Pauli sprechen möchte, weil du da einen schlechten Pass gespielt hast.
Ja, wobei, und dafür bin ich natürlich zu wenig Mediziner oder überhaupt nicht. Depression ist halt auch einfach eine Krankheit, so, ne? Also das kann beeinflusst werden durch irgendwelche Ergebnisse oder Erlebnisse, aber du hast natürlich als Torwart eine andere Verantwortung und jeder Fehler führt in der Regel zu irgendwelchen Toren oder Negativerlebnissen und das ist natürlich, also die Psyche eines Torwarts muss schon irgendwie besonders resistent sein.
Genau, also das wollte ich damit definitiv nicht sagen. Depression ist eine Krankheit, das ist was Biochemisches. Es kann auch sehr gut behandelt werden. Ich habe da nur viel drüber nachgedacht, weil ja Torhüter auch häufig so Typen sind. Also ne, wir haben über Uli Stein gesprochen, ja. Olli Kahn hast du vorhin erwähnt, Hans-Jörg Butt, jemand, der eher ähnlich ist. Und jetzt beendest du ja deine Karriere in der Phase, in der Fußball-Deutschland drüber diskutiert hat. Erst, wer soll im Tor stehen beim Sommermärchen, Jens Lehmann oder Oliver Kahn? Endergebnis kennen wir und dann ja jetzt dann genau die Phase, wo jetzt dann so eine neue Generation Einzug hielt. Also Robert Enke noch als so Vertreter einer Hybrid-Generation würde ich es nennen. René Adler, Manuel Neuer waren dann die neueren Themen. Timo Hildebrand kam auf. Sven Ulrich hat dann seine ersten Spiele für Stuttgart gemacht. Also wir bewegen uns dann in die aktuelle Zeit hinein. Deswegen habe ich, so war die Frage gedacht. Jetzt müssen wir, auch wenn es schwerfällt, nach diesem schönen Gespräch jetzt diese 21 Jahre Profifußball für dich beenden. Und mich würde interessieren, wenn du zurückblickst, wenn du mit dem 19-jährigen Richard Goltz sprechen könntest vor seinem ersten Bundesligaspiel, was würdest du ihm sagen?
Also ich habe ja auch eine Zeit lang als Torwarttrainer gearbeitet im Anschluss an meine Karriere und ich habe eigentlich in Vorbereitung von von Spielen oder auch wenn ein junger Torwart sein erstes Spiel im Herrenbereich gemacht hat oder so. Natürlich musst du ja dann oder sprichst du mit den Jungs und versuchst denen was mit auf den Weg zu geben. Und mein Ansatz war eigentlich immer, den Fokus möglichst oder den Rahmen möglichst klein zu halten. Also das Wichtige im Fußball ist im Grunde nur der nächste Ball. Mhm. Das kam, glaube ich.
Ja, ja, das jetzt schließt sich. Genau, das habe ich im Intro.
Und wenn dir das gelingt, und das ist, glaube ich, die große Stärke von den großen Fußballern auch, wirklich alles auszublenden und sich nur auf die nächste Aktion zu konzentrieren. Und das schaffst du nicht immer, weil ganz oft hast du natürlich auch Gelegenheit, im Vorfeld eines Spiels zu überlegen, was kann alles passieren. Aber eben, das sind die Typen, die das nicht machen, das sind die Guten, die Superguten, die das wirklich komplett ausblenden können in der Situation, im Spiel oder drumherum. Das ist das Allerwichtigste im Fußball. Weil Talent und Fähigkeiten haben so viele andere auch. Und dann gehört natürlich auch ein bisschen Mentalität dazu, die richtigen Dinge zu trainieren, an deinen Stärken zu arbeiten, aber auch die Schwächen zu reduzieren.
Jetzt kommt der Trainer raus, ja.
Genau.
Darüber
genau,
machen wir dann mal in Teil 2 des Rubin-Gesprächs, wenn du denn noch möchtest. Ja, Teil 2, Teil 3. 21 Jahre Bundesliga, von 1987, 8000 Zuschauer gegen Wattenscheid, bis eben dann ins Jahr 2008, auch wenn dir kein Bundesliga-Auftritt mehr vergönnt war. Die Liga hat sich so krass verändert, hat eine solche gesellschaftliche Bedeutung eingenommen. Was würdest du dir denn wünschen, wie sich die Bundesliga jetzt weiterentwickelt? Hat sie vielleicht auch an dem einen oder anderen Punkt einen Weg eingeschlagen, wo du sagst, finde ich gar nicht so gut?
Also was ich gut finde, ist jetzt zum Beispiel im Zuge dieser ganzen Digitalisierung, dass man ganz viele interessante Daten bekommt. Also man muss natürlich gucken, dass man nicht alle Daten verwendet, weil nicht alle Daten sind interessant, aber
ja. Ich sehe gerade schon Tribünengespräch Teil 4, das finde ich sehr interessant. Ja.
Genau, ich habe 2 Jahre für ein Startup in Berlin gearbeitet, die sich eben mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Tracking und Packing und so diese ganzen Sachen, Spielanalyse, Leistungsdiagnostik, das ist ja total spannend. Man muss nur eben aufpassen, dass man die richtigen Daten verwendet und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Aber das finde ich total spannend, auch wenn man jetzt sieht, was so an Innovationen auf dem Markt sind. Die DFL treibt das ja auch wunderbar voran. Analyse-Tools und so. Also das finde ich schon klasse, wenn man das dem Zuschauer so beibringt, dass er das auch wirklich gut findet und sich nicht langweilt oder mit Daten erschlagen wird.
Glaubst du, es ist realistisch, dass sich Fußballzuschauer dafür mal begeistern werden für eine Analyse über die Analyse des Instagram-Posts?
Also, um nochmal hier auf meine Tätigkeit für dieses Startup zu kommen, der Gedanke war eigentlich, so einen Score zu entwickeln, ähnlich wie bei FIFA. Und das ist ja, finde ich, ganz cool. Ne? Messi ist eine 99, ich bin eine 45. Und du schaffst es, eine Leistung eines Spielers wirklich so objektiv darzustellen. Also das Interessante ist ja natürlich, das so zu programmieren, dass zum Beispiel, wie gewichtest du einen Fehlpass in der 88. Minute, der zum Punktverlust führt? Dieser eine Pass, der vielleicht in deiner Statistik so marginal ist, als Fehlpass wird der zwar gewertet, aber der entscheidet das Spiel. Und das so zu bewerten, dass du dann anhand deines Scores sehen kannst, wie ist dein Impact auf dieses ganze Spiel, finde ich sowas von spannend. Wenn das jemand schafft, dann bist du das neue Apple oder
ja, da arbeiten gerade viele dran. Okay, also Datentechnologisierung findest du gut. Gibt's was, wo du sagst, da hat sich die Liga hin entwickelt, wo du nicht ganz zufrieden damit bist?
Ja, ich finde natürlich, das, was auf dem Spielfeld passiert, ist teilweise jetzt echt absurd und albern. Ich rede da jetzt nicht mal vom Videoschiedsrichter, weil die sind die Ärmsten, die Schiedsrichter, die müssen es wirklich austragen und denen mache ich keinen Vorwurf, aber so dieses ganze Gehabe, natürlich bin ich unzufrieden als Spieler, wenn ein Schiedsrichter vielleicht eine Fehlentscheidung trifft, aber wird auch ganz oft einfach hervorgerufen durch das Verhalten auf dem Platz, weil ich behaupte jetzt mal, jeder zweite Elfmeter ist geschunden oder von dreien sind 2 zumindest versucht. Also jeder versucht immer irgendwie
die Suche nach dem Kontakt.
Genau, und es ist kein Kontakt, also jeder Kontakt ist nicht gleich faul. Hm. Es wird aber immer denn, und jeder sagt, oh ja, da war ein Kontakt da, das war ein Foul. Und so, das ist einfach gelogen. Und es ist, damit setzt du ja die Schiedsrichter so dermaßen unter Druck, dass jetzt auch der Videoschiedsrichter sagt, hier, ich sehe doch am Bildschirm, da war ein Kontakt, also es ist faul, weil jeder will irgendwie nicht der Böse sein, der eine Fehlentscheidung trifft. Also es geht aus von den Spielern und von den Trainern auch. Die, wenn die Trainer natürlich, jeder kämpft um seinen Job und möchte nicht oder möchte länger als 1,8 Jahre oder so im Schnitt seinen Job behalten. Also du versuchst in jeder Situation das Optimale rauszuholen. Ist auch, das ist Profifußball. Aber ich finde, die Waffen und die Mittel sind nicht mehr ertragbar. Also es fängt bei den Spielern an. Und wenn du das nicht korrigiert kriegst, und das musst du in der Ausbildung korrigieren, also musst du die besten Leute in die Ausbildung stecken. Aber die besten Leute wollen nicht in der Ausbildung arbeiten, sondern in der Bundesliga, weil es da am meisten Geld zu verdienen gibt. Also das System ist renovierungsbedürftig.
Ich spüre gerade, dass ich mit dir über den aktuellen Fußball mindestens so lange reden könnte wie über den vergangenen Fußball. Das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Ja. Richard, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über deine 21 Jahre Bundesliga-Karriere zu sprechen. Vielen Dank dir.
Ich danke dir. Ich fand es auch toll und die Zeit ist echt wie im Flug vergangen. Ich habe das Gefühl, schön. Wir könnten jetzt die zweite Halbzeit anfangen.
Ja, könnten wir wirklich. Wir machen das wirklich einfach noch. Irgendwann mal. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald mal wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.